Wir warten alle, dass es losgeht. Und nicht nur ihr da draußen, sondern wir auch. Alle gucken sich hier im Video an.
So, nein. Nicht bewegen. Darf ich jetzt? Nein, nein.
Carsten ist schon auf Alarm und Rotlicht. Der hat schon.
Der hat die Fenster wieder aufgemacht. Der steht gleich wieder am Fenster.
Ja, der ist ja auf Tauchfahrt gerade.
Oder so.
Ja, unser Carsten sieht ein bisschen aus wie U-Boot-Kapitän da heute.
Herr Kaloy, was ist da los? Das muss das Schiff aushalten.
Ja.
Das Untergehen, ne?
Chris ist eher L.I.
Nee.
Doch, klar.
Was? Nee.
Eli ist der, der Erste, der Lieutenant, der Ingenieur quasi.
War das nicht der Leitende Ingenieur?
Ja, Leitende Ingenieur, L.I.
Genau.
Eli.
Der L.I. Ach, naja. Ja, hallo, würde ich sagen, oder?
Ja, Folge 127, würde ich sagen, ne?
Ja.
Wir waren gerade so im
Redefluss. Ich spiele mal das Intro, würde ich sagen, oder?
Ja, mach mal Intro.
Vermute mal, ihr habt es gerade nicht gehört, weil ich wahrscheinlich wieder nicht Sender an alle eingeschaltet habe.
Ah, genau.
Aber es lief wirklich. Die Zuschauer wissen es, dass es lief. Das ist das Wichtigste.
Spiel das gleiche Lied nochmal.
In meiner Welt habe ich das gehört.
Ja, genau. Wieso, wer sendet ihr das denn nicht? Ach, das liegt daran, weil wir mit kostenlosen Tools arbeiten müssen.
Ja. Kostenlos, weil wir auch kostenlos für euch hier auf diesem Kanal senden. Werbesponsor und Paywall frei. Aus ganzem Herzen, mit viel Liebe und wenig Ahnung.
Genau, mit viel Liebe und wenig Ahnung.
Das ist ein schöner Slogan. Den kann man sich irgendwie auf so ein T-Shirt drücken. Mit viel Liebe, aber wenig Ahnung.
Ja, das ist geil, das stimmt. Ne?
Klar, das ist schön, ja.
Das ist eigentlich der perfekte Slogan für einen Junggesellenabschied.
Will ich nur nicht beim Arzt sehen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das oder beim ITler, wenn gerade die Bude brennt.
Ich habe da ein Problem. Ja, ich habe aber keine Ahnung. Bitte? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie ihr schon hört, Carsten ist heute am Start, der Chris ist heute am Start und ich bin heute am Start. Und wir haben einen ganzen Sack voller Themen mitgebracht.
Ja.
Ist dem so?
Es raschelt da drin. Es raschelt im Karton.
Nein, es raschelt
nicht. Das war was anderes.
Frau hat gerade
raschelt im Sack
Türstopper reingeschoben, meine Tür zugemacht.
Ja, richtig so.
Ruhe jetzt.
Das liegt einfach an deiner sehr unangenehmen, penetranten Stimme. Sobald du den Mund aufmachst, haben wir nur Deabonnenten.
Die Abonnenten ist auch ein schönes Wort. Was sind Sie denn? Ich bin der Abonnent.
Der Abonnent.
Genau.
Schon immer gewesen.
Ja. Und sobald der Carsten redet, haben wir wieder neue Abonnenten.
Wir haben heute, da sind Überleitungen des Todes. Ich könnte jetzt schon wieder in das erste Thema einsteigen, will's aber noch gar nicht, weil wir ja noch gar nicht so final uns damit beschäftigen wollen. Ich wollte erstmal sagen, ich bin wieder zurück, wie ihr da draußen nicht sehen könnt, in meinem umgestellten Büro. Inklusive Akustikwand, weswegen mir gerade attestiert wurde, dass ich so viel besser klinge als sonst. Ich hoffe auch für euch. Und jetzt habe ich endlich ein Ringlicht und ich habe schön Licht hier und ich habe mehr Platz und ich fühle mich sehr wohl in meinem alten neuen Arbeitszimmer, / Gaming Room. Während Carsten im U-Boot sitzt und Chris im Knast.
Im U-Boot oder im Rotlichtmilieu, man weiß es nicht.
Ich sitze im Wohnzimmer, weil ich der Frau das Arbeitszimmer überlassen habe.
Das sieht immer heute ein bisschen komisch aus. Deine Kamera ist so weit unten.
Ja, das ist die Notebook-Kamera diesmal.
Aber du bist fett geworden.
Die ist halt noch mal eine ganze Ecke weiter unten.
Immer Fotos.
Deshalb muss ich mal runtergucken, dann habe ich so.
Ja. Damit das, genau, immer schön, damit das Doppelkinn weggeht.
Genau.
Photoshop.
Hast du denn auch?
Aber das Problem ist, ich krieg das Ringlicht nicht auf die Kamera gesteckt, das geht ja nicht.
Ja, daneben stellen. Kann
ich jetzt daneben setzen.
Habe ich auch.
Dann weiß ich nicht, ob die Kamera ob das alles das hier so aushält.
Du musst jetzt das Ringlicht ein bisschen nach hinten drehen und die Kamera ein bisschen nach vorne. Da haben wir den schwarzen Fleck nicht drin. Ihr draußen, ihr wisst überhaupt nicht, was jetzt gerade da los ist. Aber für euch ein kleiner Werbetipp, der natürlich unbezahlt ist. Wenn ihr auf der Suche nach einem Ringlicht seid, jetzt ist Chris hängen geblieben, dann
ja,
fahrt nach IKEA. 9,99 € mit USB-C-Anschluss, verschiedene Lichtarten und Lichtdimm-Geschichten. Sehr gut.
Ja, das stimmt.
Du bist jetzt schön hell, aber du hast einen Schatten. Jetzt ist er weg.
Ich habe sowieso einen Schatten, weißt du doch.
Das ist das, was der ITler gerne macht. Ein- und ausstecken.
Oh, ist er fertig. Ah, so, wollen wir denn mal so langsam, aber ich höre, heute sind wir ja mal richtig, richtig im Flow. Carsten, ich frage jetzt einfach mal ganz salopp, weil ich habe letzte Mal Na, mal ganz ruhig. Ich habe ja in der letzten Folge nicht was hast du denn das alles gespielt? Und ich musste an dich denken, weil momentan, das ist die Überleitung fürs Thema gleich, es werden ja aktuell immer mehr Point-and-Click-Adventures vorgestellt. Das scheint ja eine richtige Renaissance zu bekommen.
Mal wieder? Ist es wieder so eine Wellenbewegung, wie bei allen Sachen, wie Buffalos kommen zurück oder so ein Scheiß, wo sich junge Leute denken, hey, guck mal, was für coole Schuhe, und du denkst dir, die Scheiße hatten wir schon mal. Mach meinen Fehler nicht.
Hey, ich hatte auch Buffalos.
Worauf wolltest du denn hinaus? Ich glaube, letztes Mal habe ich mal wieder rumgelabert und gesagt, ich freue mich auf ein Dedelic gepublishedes Adventure, was für ein Zungenbrecher, und habe nicht mal den Namen des Spiels gesagt. Klassischer Carsten, so einfach mal 5 Minuten über irgendein Spiel reden, aber nicht mal den Titel droppen.
Ja, tatsächlich wollte ich darauf hinaus, dass wir heute uns ja noch mit einem Thema beschäftigen werden. Komm, ich lasse die Katze aus dem Sack. Wir werden uns heute über das neue Game 2 unterhalten und da war unter anderem ein Video bei, will es nicht vorgreifen, aber da wurde ein Spiel, so ein Point-and-Click-Adventure vorgestellt. Und da musste ich an dich denken. Und es war, glaube ich, in letzter Zeit schon mal eins, dass eins vorgestellt wurde. Und dann dachte ich mir einfach, ey, guck mal, der Carsten muss doch richtig, richtig Spaß momentan haben.
Wobei, wenn du bei Steam tief genug wühlst, findest du Sachen, die auch bei Game 2 nicht vorgestellt werden, die gar nicht schlecht sind. Das ist halt so
ein
Genre, genau, wo du halt immer deine kleinen Indie-Adventures für 10 Euro kriegst, Pixel-Adventures, die auch Spaß machen. Also, das ist jetzt kein LucasArts-Niveau mehr, klar, davon sind wir lange weg, weil die Gelder sind da nicht mehr für sowas. Aber du findest die noch. Und wenn es mal wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt wird, finde ich das gar nicht schlecht, persönlich.
The Drifter.
Ja, das sah super gut aus.
Habe ich tatsächlich.
Ja.
Hast du es? Ich bin da immer sehr hart, weil, wie gesagt, ich erwarte Sierra oder LucasArts Qualität, und ich unterstelle den Machern von solchen Adventures immer, dass sie quasi die optische Essenz haben sie verstanden, aber die inhaltliche nicht. Ich möchte halt rätseln, ich möchte Erfolgserlebnisse haben, und das klang, und ich habe es ja auch schon gespielt bis zu einem gewissen Grad, in dem Review eher nach so ein bisschen Interactive
Seicht,
Movie. Also du hast, ja? Genau, du gehst halt in eine Szenerie rein, hast vielleicht maximal 2 Items im Inventar, und dann ist sowas wie benutze Autoschlüssel mit Auto. Meh. Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, dafür muss ich kein Point-and-Click-Adventure spielen. Weißt du, was ich meine? Also da bin ich ein bisschen sehr hart in meiner Kritik. Das sieht geil aus. Story ist auch cool, aber es hat keinen Schwierigkeitsgrad oder kein Erfolgserlebnis, löst das aus bei den Rätseln.
Okay.
Ja, also da bin ich halt sehr, da muss schon sowas kommen wie Deponia damals oder so, wo es wirklich wo wirklich LucasArts Qualität angestrebt wird und auch fast erreicht wird.
Aber ist das noch überhaupt gewünscht am Markt? Also jetzt
genau
schweifen wir ein bisschen ab mal wieder, aber
genau, das ist genau das, was ich nämlich annehme, ohne da dann wieder sehr wertend zu werden. Das ist einfach eine neutrale Feststellung. Wenn der Markt das nicht möchte und die Leute vielleicht dann abgefuckt sind, man aber trotzdem sagt, naja, wir hätten doch gerne vielleicht mal wieder so ein Point-and-Click-Adventure gemacht, dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und holt damit vielleicht im besten Fall mehr Leute ab, verprellt dann jemanden wie mich, aber sei es drum.
Zumal die meisten Point-and-Click-Adventure heutzutage ja von Indie-Entwicklern kommen, die ja sowieso, wie du auch gerade sagtest, das Budget halt einfach nicht haben.
Da bietet sich so ein 2D.
Sind die neuen Point-and-Click-Adventure so ein bisschen angelegt wie diese komischen Life is Strange-Dinger, dass man quasi nicht viel falsch machen kann, wenn man die Story erspielt?
Ja, was heißt viel falsch? Also früher, also ich glaube, es gab ja mal diese Absplittung, wir sind jetzt sehr weit abgedriftet, ihr hört schon wieder, diese Abdriftung, dass halt, ich glaube, Ron Gilbert hat damals bei Monkey Island gesagt, er möchte alle Sachen vermeiden, die Sierra Adventures falsch machen, seiner Meinung nach. Nämlich Sackkassen, ein Item irgendwie im Early Game vergessen und es wird dann ganz kurz vor Schluss wird's wichtig und du hast dich dann selbst in eine Sackgasse manövriert. Tode, ne? Also das hat er gesagt, das alles gehört da nicht hin in
alles so ein narratives Spiel. Alles Dinge, die Maniac Manson hatte, ne? So nebenbei.
Ja, aber das ist ja auch nicht von Gilbert und Monkey Island kam ja später. Also der hat dann irgendwann diese Doktrin aufgestellt und der folgen ja dann auch alle LucasArts Adventure. Da kannst du nicht drin sterben. In Monkey Island gibt's halt einen Gag, dass du halt stirbst. Kanonenkugel geschossen wirst. Aber das ist halt eine Anspielung auf Sierra-Spiele im Sinne von, nee, so einen Scheiß machen wir nicht. Und dann rollt quasi der Tod wieder zurück und du stehst aber mal wieder auf dem Berg und es ist halt nichts passiert. Das war so ein kleiner Insider-Joke für, ja, du kannst irgendwie über den Berg, glaube ich, diese Insel, wo die Kannibalen sind, und irgendwie kannst du an dem Berg, ich weiß nicht mehr, ob du aus der Kanone geschossen wirst oder ob du von dem Berg einfach runterfällst, so wie klassisches Sierra-Ding, du läufst halt irgendwo über eine Kante. Im anderen Adventure wird's nicht gehen, weil das einfach, ne, die Kulisse ist begrenzt, aber da fällst du halt weil du nicht daran gedacht hast, dass halt Höhen einfach tödlich sind, ne, fällst du halt da runter. Und das war halt so ein Gag, wo Guybrush dann runterfällt und dann wird er aber wieder so, ne, wird das so zurückgespult und du fliegst halt wieder so quasi zurück auf die Bergspitze und dann kommt halt so eine Einblendung, ähnlich so im Sierra Todes, ne, da gab es ja immer so kleine Fensterchen mit irgendwie eine Animation und dann irgend so einem fiesen Spruch noch, warum du wieder gestorben bist und das gibt's da halt einmal auch, so ein Easter Egg. Ja, aber wie gesagt, ja, also das, genau, das, um das abzuschließen, das ist, glaube ich, die Erklärung, warum es Point-and-Click-Adventure wieder gibt. Die sind günstig zu produzieren, aber man muss sich irgendwie spieletechnisch auf so einem Mittelpunkt treffen, wo die Leute das auch noch annehmen. Weil die Hardcore-Adventure-Spieler, ich glaube, die gibt's nicht mehr so viel.
Glaube ich auch nicht.
Aber glaubst du wirklich dran? Also ich habe jetzt noch nicht, ich habe es noch nie gespielt. Das steht auf meiner Wunschliste und das ist immer wieder im Angebot. Aber Disco Elysium war ja auch ein relativ... Hast du gespielt?
Ich würde das aber nicht als Adventure spielen.
Ja, das ist die Frage, aber es ist doch trotzdem
ein narratives, wie soll man das sagen? Es ist ja, es ist kein Visual Novel, aber es geht so in die Richtung. Visual Novels haben ja auch quasi keinen wirklichen Spielmehrwert. Es ist auch hart gesagt, aber du klickst dich ja mehr oder weniger ohne, mit viel, ein paar Abzweigungen, ne, wie so ein Choose Your Own Adventure Buch, klickst du dich ja durch Dialoge und Szenen. Es ist ja nicht, dass du irgendwie Items einsetzt oder sonst irgendwas. Mm. Es ist ja wirklich ein interaktives Buch, wo du vielleicht die Abzweigung wählen kannst.
Ah, okay, alles klar.
Ja.
Schön. Aber jetzt noch mal drauf zurückzukommen, was hast du zuletzt gespielt?
Ach so, was völlig anderes, überhaupt kein Point-and-Click-Adventure. Ich habe mich mal so ein bisschen katholisch selbstkasteit. Ich habe natürlich den Hype nicht irgendwie verfolgt, aber ich habe dann immer nur gesehen, ey, Hollow Knight Silksong ist tatsächlich rausgekommen nach Jahrzehnten gefühlter Entwicklung. Hab mir das für 20 Euro im PlayStation Store gekauft, hab dann so die ersten 2 Meter gespielt und hab dann gedacht, Moment mal, du hast Hollow Knight niemals durchgespielt. Wieder installiert und hab jetzt, glaube ich, 40 Stunden reingeballert. Und ich muss sagen, das ist so ein Spiel, das wischt mit dir den Boden auf. Also man muss sich das so vorstellen, ich weiß nicht, für die Leute, die es nicht kennen, es ist so ein bisschen so eine sehr melancholisch angehauchte, düstere Welt, wo du so ein kleiner Käfer bist mit so einem Schwert. Und es wird dir gar nicht viel erzählt, du musst dir halt die Geschichte der Welt so ein bisschen aus der Szenerie, aus den gesagten Sachen so ein bisschen zusammensuchen. Und ist ein Metroidvania, ne, klar, Karte erkunden und Fähigkeiten finden, die dir dann weitere Bereiche eröffnen. Das Besondere daran ist, dass das Spiel diesen Effekt hat, du hast immer das Gefühl, okay, das Spiel ist jetzt zu Ende. Und dann öffnet sich irgendwie noch mal eine Karte oder ein Stück der Karte, die ungefähr genauso groß ist wie das, was du davor schon gespielt hast. Also ähnlich wie dieser Effekt damals bei Symphony of the Night, wo sich das Schloss umdreht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Wenn man den Secret Boss besiegt hat am Ende, entweder hat man gewusst, dass es dann einen Boss gibt, den man anders besiegen kann, oder auch nicht. Wenn man das nicht wusste, endete das Spiel und man hatte 50% gespielt. Mhm. Wenn man es wusste, drehte sich das Schloss um und du hattest das ganze Schloss nochmal. Und das war nicht nur ein Asset-Flip im Sinne von Schloss dreht sich auf den Kopf und die Gegner haben andere Farben, sondern die Räume waren anders, andere Endgegner, andere Sachen. Also es war halt damals echt so ein War. Also,
ne? Im Grunde fast genauso wie damals beim ersten The Legend of Zelda. Wenn du das durchgespielt hast, konntest du das Spiel ja wieder neu anfangen und hast eine komplett andere Hyrule-Karte gehabt.
Genau, also
eine nur Sache, gut, da war das natürlich nicht 50%, aber es war halt es ging halt wieder neu von neuem los mit dem anderen und das halt im Grunde, oder ist das storybasierend noch trotzdem noch zusammenhängt?
Nee, das ist trotzdem noch, die Story geht dann weiter.
Ach so, okay.
Die haben es halt ja, so geschickt das gemacht, dass anderes, du ja. es nicht mitbekommen hättest, ne, so als Gag, 50%, okay, sieht für mich beendet aus. Vielleicht so ein kleines Augenzwinkern am Ende, dass man so, ne, vielleicht denkt, okay, das könnte doch noch irgendwas da sein, aber es war halt nicht so offensichtlich. Das war damals ganz pfiffig gemacht eigentlich, ne? Und ja, Hollow Knight, wie gesagt, hat damals mega viele Preise abgeräumt. Ist so ein Kultspiel halt, ne? Hört man immer wieder, dass Leute das lieben. Deswegen auch dieser Hype und dieses Warten
auf jahrelang Game 2. Oh, wir warten auf Silksong, Silksong, Silksong. Und das muss ich ganz, finde ich ein bisschen witzig. Game 2 endet und startet neu und dann kommt dieses Spiel raus und fällt eigentlich fast so unter den Radar, aber heute ist ja echt, heute geht's richtig ab mit mir. Aber fand ich jetzt so ein bisschen spannend, dass es plötzlich so, oh, hey, hier bin ich, so.
Ja, auch so ein bisschen so
kurz nach der Gamescom, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich mag die Spiele nicht so gerne, also diese Art von Spiele, das letzte, was ich gespielt habe in der Art, war Monster Boy and the Curse of the Kingdom oder sowas.
Oh, wie war das denn? Ja, dieses Wonderboy-ähnliche.
Ja, genau, das war super. Das habe ich auch gespielt, bis ich alle Fertigkeiten hatte, im letzten Bereich war, um es durchzuspielen. Dann habe ich 3 Wochen irgendwie die Switch an die Seite gelegt, dann habe ich es wieder angemacht.
Man weiß nicht mehr, was man machen musste, wo man war, ne?
Und keine Ahnung, wie die Steuerung mehr funktionierte. Mhm. Also war so wie so resettet. Das hat mich so frustriert, weil ich glaube, du musst diesen Flow in diesen Spielen, den musst du dir erarbeiten und behalten. Und dann habe ich das Spiel, das habe ich nämlich damals noch auf in Hülle gehabt. Das habe ich damals für 20 Euro gekauft. Und das war so gehypt, das habe ich dann für 60 Euro halt verkauft, weil es nur so eine limitierte Aufgabe war. Und war mir auch egal. Ich habe es dann abgegeben und ja.
Manchmal fragt man sich ja besonders bei solchen Spielen, woher kommt der Hype? Ne, man guckt sich das an und dann entscheidet man, okay, das ist halt so ein künstlich generiertes Ding. Oder aber während des Spielens bist du dir erst nicht sicher. Und je weiter du in dem Spiel vorankommst, umso mehr verstehst du, warum Leute das so mögen. Und so ging es mir da auch. Ich hatte es halt vor Jahren mal angefangen und war da so, wenn man sich nicht investiert in solche Spiele, das ist halt tatsächlich, ich weiß, das ist ein sehr strapazierter Begriff, aber es ist ein Souls-like. Also die Endgegner sind halt wirklich, wenn du die nicht auswendig lernst, wirst du wir sagen jetzt mal nicht das Wort, aber es
wird. Oh, ich hab schon keinen Bock drauf, ne?
Genau, so, nein, das ist, ja, jetzt kommt der Gag. Ich habe auf sowas auch keinen Bock, weil was ich nicht mag an Souls-Likes, ist, wenn du das gleiche Repertoire hast, was sich nicht verbessert und es geht nur um diesen blöden Spruch, get good, ne? Mhm. Also du musst einfach das, was du hast, so perfektionieren, du kriegst keine Hilfe. Boah. Nicht durch Leveln, nicht durch irgendwas. Und das ist in Hollow Knight anders. Wenn du abgefuckt bist, weil der Gegner dich zum 10. Mal in Folge gelegt hat und du denkst, ey, das packe ich nicht, selbst wenn ich jetzt jede Bewegung vorhersehe, dann gehst du einfach und erkundest die anderen 500% der Karte, okay, und findest irgendein Geheimnis, was dir, was weiß ich, zum Beispiel ein fliegendes Schild um dich herum macht oder so. Kann sein, dass dir das in dem Endgegnerkampf gar nichts bringt, wegen des Bewegungsmusters, aber beim nächsten Endgegner wischst du dann nicht den Boden mit ihm auf, aber du hast eine reale Chance, dass du ihn dann doch legst, weil du das Quäntchen mehr hast. Und das ist motivierend. Es ist halt nicht wirklich, dass ich denke, okay,
es lädt zum Erkunden ein, ne?
Genau, du hast halt genug Ablenkungsmöglichkeiten, dass du dich nicht an einer Stelle so festbeißt, dass du dann frustriert sagst, ja, ist ja schön, wenn das für so Hardcore-Spieler ist, aber mich fuckt's jetzt nur noch ab. Und das kann es sehr gut, aber es ist trotz alledem ist es knüppelhart. Ich habe teilweise Endgegner 20 Mal in Folge gemacht, bis ich die geschafft habe, weil ich dann so einen Ehrgeiz hatte, noch mal irgendwie eine andere Kombination an Hilfs-Items mir irgendwie an den Umhang zu stecken, damit ich es vielleicht doch noch schaffe. Und das ist so ein bisschen so puzzelmäßig, dass man wirklich denkt, okay, der Gegner ist schnell oder der trifft mich so, vielleicht kann ich das Item oder so einen Reflektor oder irgendwas hilft mir dann im Kampf. Und das macht echt Bock. Und die Geschichte ist halt echt cool. Und es ist so eine Menge Inhalt. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der so ein bisschen Frusttoleranz hat.
Viel spannender ist, dass du eigentlich das neue spielen wolltest und wieder am alten hängen geblieben bist.
Genau, weil ich mir gedacht habe, ich spiele doch jetzt nicht das zweite, was wahrscheinlich so viele Referenzen auf das erste hat. Das hasse ich dann immer, anstatt das erste erstmal richtig zu genießen und dann zu sagen, so dieses Leonardo DiCaprio-Meme. Das kenne ich. Ja. Ne? Ihr kennt alle das Meme, genau. Da habe ich mir gedacht, komm, dann mach lieber mal vernünftig und spiel auch mal das Spiel aus deinem Pile of Shame. Genau.
Schön.
Chris?
Ich habe nichts gespielt. Ich habe gebastelt und ja, keine Zeit zum Spielen gehabt.
Ich habe viel gespielt.
Warte, ich überlege noch mal ganz kurz. Nee, ich habe wirklich nichts
gespielt. Ich habe tatsächlich echt viel gespielt. Und zwar, nachdem ich ihr wisst es, die Leute draußen noch nicht. Ich habe ja ein bisschen Kleinanzeigen-Purge wieder gemacht. Ein bisschen Retro-Gaming-Purge. Mal wieder. Haben wir ja doch häufiger was Thema. Und habe dann viel aufgrund des Büros umstellen auch verkauft und gemacht und getan. Und Lego und dies und Bums und jenes. Und dann habe ich das ganze Geld, was ich dafür eingenommen habe, habe ich dann investiert in einen Simric. Und zwar das, was wir auf der Gamescom-Probe gefahren haben, was uns da gefühlt am besten gefallen hat, was auch von der Größe her perfekt reinpasste, weil ich bin ein bisschen gehandicapt, was die Größe angeht. Und dann habe ich Gran Turismo 7 gespielt. Natürlich. Aber habe dann mich ein bisschen schlau gemacht und habe dann Assetto Corsa mir geholt. Assetto Corsa Competizione. Und das geht richtig ab. Das ist
das,
richtig.
Das war das, was du auf der Gamescom auch dann Probe gespielt hast, ne?
Genau, da lief das auch. Und dieses Assetto Corsa Competizione ist, also für jemanden, der damit gar nichts anfangen kann, ist das natürlich jetzt böhmische Dörfer. Aber weißt du, ich fahre gerade gestern so ein bisschen Nordschleife. Erstmal ist die Topografie viel geiler, weil Gran Turismo 7 funktioniert auch super. Aber es wirkt alles sehr vorhersehbar. Assetto Corsa, die Nordschleife, die dazu gepatcht wurde, die habe ich mir für 12,99 € im DLC auch gekauft. Da fährst du auch einfach blind in eine Kurve rein, weil durch die Topografie und durch die Höhenunterschiede siehst du nicht, was da kommt. Wenn du die Strecke kennst, weißt du, was da kommt, aber wenn du sie nicht kennst, dann ja, Überraschung. Ja.
Wobei du natürlich so, immer noch bedenken musst, dass das Gran Turismo, auch wenn es The Real Driving Simulator ist, immer noch ein Spiel für die Massen ist. Ne?
Genau, genau.
Was Assetto Corsa ja nicht ist, also nee. Muss da ja natürlich schon.
Was aber an dem Spiel mich so fasziniert, ich fahre halt also mit selber schalten, manuell Schaltgetriebe, Gasbremse, blub, blub. Ich fahre da halt diese 9 Minuten 30 an einer Stoßstange meines Gegners hinterher und mit. Also es ist nicht so, dass das irgendwelche Bremspunkte komisch sind oder ich einfach an den vorbeiballern kann oder dann schubst du mal leicht an. Nein, ich bin am Limit, ich fahre mein Stint und bin wirklich voll dabei und der andere ist nahezu identisch schnell und deswegen kann ich wirklich auch auf Zentimeter an den Rand fahren und das Spiel vermittelt mir wirklich, arbeite, du Schwein. Wenn du hier dran vorbei willst, dann arbeite. Und fahr die Kurve besser und bring dich in Position und es ist richtig harte Grand Prix 2 Vibes. Du kämpfst, wenn du die richtige Schwierigkeitsstufe eingestellt hast für dich, dann kämpfst du um wirklich um Zehntel und um Tausendstel auf der Uhr. Und das ist geil.
Klingt so ein bisschen nach Hollow Knight für Autofahrer.
Vermutlich ja.
Also ne, die Motivation, ich habe es jetzt so rausgehört, kommt daraus, dass man sagt, das Quäntchen muss ich da noch raus. Ziel für mich.
Das, ja, und es schenkt dir einfach nichts. Es schenkt dir nichts, sondern ich sag jetzt mal, ranfahren und den Typen einfach abschießen bringt einfach gar nichts, weil es dann so realistisch ist, dass dein Rennen auch versaut ist. Weil wenn du in Wirklichkeit einen anstupst, um an dem vorbeizufahren, dann weißt du auch, was passiert, ne?
Dann sind beide meistens raus oder das Auto ist so beschädigt, dass du einfach die Zeit nicht mehr rauskriegst. Vor allem bei den Geschwindigkeiten kann viel passieren, wissen wir ja.
Dann hast du so Themen, die habe ich jetzt erstmal, weil ich noch es gibt so eine kleine Karriere, Startkarriere, da wirst du halt rangetastet an die verschiedenen Schwierigkeitsstufen, du gehst einmal die ganzen Strecken durch. Es ist aber so, dass du dann immer wieder neue Funktionen dazukommen. Ja, und jetzt ist gerade Thema Reifentemperatur und Reifendrücke da. Das heißt, du fährst halt mit kalten Reifen los und dann denkst du dir, geil, ich mache einfach mal 2,5 bar überall drauf, super, ne, da funktionieren die Reifen, da funktionieren die ungefähr eine halbe Runde. Dann haben die Reifen plötzlich 2,8, 2,9, 3 bar und du rutschst nur noch durch die Gegend, weil die Reifen einfach heiß werden und der Reifendruck sich aufbaut. Also ab in die Box, Reifendruck ablassen, die Reifen aber dann behutsam wieder warm fahren, ins Temperaturfenster bringen.
Also ich kann die Faszination da schon für verstehen und auch raushören. Also für mich selber wäre es nichts. Ich muss aber auch sagen, wenn man jetzt ne, so ein wirklich schönes Rig hat, wo man einen richtigen Sessel hat, einen Racing-Sessel drin hat, ein richtiges Force-Feedback hat, wenn man auch wirklich schalten muss und Schaltpunkte beachten muss, dann ist das ja wirklich irgendwie manuelle Arbeit, die man da macht. Das macht ja Bock. Also wenn ich wirklich mit dem Controller teilweise Racing-Spiele spiele, dann denke ich auch so, ne, irgendwie in der Kurve hängen hinter einem, finde ich jetzt dann unspektakulär. Wenn ich aber das Setup habe, dann macht das halt auch Bock.
Controller ist, du kannst vergessen. Ne? Da bin ich
bei dir. Allein die Feinheiten beim Controller hast du ja nicht, ne? Nur grob im Vergleich zum Lenken.
Ja, du kannst halt ganz anders einlenken, hast ganz andere Ansatzpunkte und so. Ja. Dann sitzt du, ich sag jetzt mal auch, Chris hat mir so ein 32 Zoll rausgesucht, da sitze ich dann mit dem Kopf, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter von weg.
Schön.
Curved, so ein leicht curved, genau. In dem Rennsitz halt drin, ich habe mir ein Fanatic Lenkrad auch geholt, was aktuell nur 5 Newtonmeter hat, das kann man mit so einem Boost auf 8 Newtonmeter erweitern, aber es ist auch so, ich bin gestern 45 Minuten Zoll da gefahren, das Hauptrennen, also erstmal ist es dann vom Kopf her schon anstrengend. Zweitens, wenn ihr dieses Direct Drive, das ist ja quasi kein Force Feedback im eigentlichen Sinne, also nur wackelt, sondern es ist ja, dieses Direct Drive sind ja so Magnetspulen, die daran arbeiten. Das heißt, du fährst über den Curb, dann sagt das Lenkrad auch, hey Kollege, linker Reifen ist aber schon ziemlich am Arbeiten. Das heißt, du musst auch gegenlenken und machen und tun. Also mir tun dann schon, da tun ja echt schon die Arme nachher weh. Das ist schon,
das ist, ja.
Bin auf der Gamescom cool, ja. Bei dem einen Stand bin ich so ein 12 oder 15 Newtonmeter Lenkrad gefahren. Und ich glaube 15 Newtonmeter. Alter, da habe ich nach 5 Minuten gedacht, mir fallen die Arme ab.
War das der, wo der Landwirtschaftssimulator in der Nähe war, wo genau. Die Querstander, ja, ne? Ja.
Aber das kannst du natürlich auch mit Assetto Corsa machen. Das Problem ist nur, dass die PlayStation-Lenkräder nur 8 bis maximal 8 Newtonmeter gehen. Um 12, 15 oder 16. Nee, 12, 15. 12 oder 15 Newtonmeter zu fahren bei Fnatic, müsstest du halt an den PC gehen, aber dann kostet das Lenkrad auch mal eben wieder schlappe 1600 Euro. Das muss man ja auch mal so mal in Relation sehen. Ne? Also, muss ja die Kirche im Dorf lassen.
Für das Hobby kannst du eine Menge Geld ausgeben. Ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen und mir war das vorher gar nicht bewusst, dass da so eine Szene so in der Form existiert. Und die Setups, die ich da gesehen habe, heiliger Bimbam, also Kleinwagen kosten wahrscheinlich.
Also das Setup, was ich jetzt stehen habe, das halte ich für ordnen wir das mal in Fahrzeugkategorien, in Hersteller ein. Ich glaube, das ist schon jetzt Minimum ein gut ausgestatteter VW, wenn ich vielleicht sogar auch schon so Richtung kleinen Mini-Mercedes oder BMW, also ne, kriegst halt natürlich krasse Steigerungen. Aber es ist halt so vom Premium-Hersteller die Einstiegsgeschichte. Das Lenkrad kostet dann 700 mit Pedale. Das Rig mit LED und Sitz und bla 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 ist auch noch bei 500, 600 Euro. Also ich sag mal, da schnell 1500 Euro mit Monitor stellst du einfach dahin. Du kannst aber auch mal im 15 Miller ausgeben. Also gibt ja den deutschen Simrace-Shop. Ich glaube, da gehst du nicht unter 8, 9, 10.000 Euro raus. Wobei da meistens schon auch ein PC noch mit dabei ist.
Ja, die kann ja wahrscheinlich mehr. Das fällt mir ein, das war doch hier bei dem einen, ich bleib bei Fnatic, war das sogar, wo du auf dem Sitz da saßt für 1000 Euro, der dann noch vibriert hat, wo du alles im der Popometer noch aktiv war.
Tatsächlich habe ich genau das Rig und auch den Sitz. Das heißt, ich müsste jetzt nur 999 Euro ausgeben und am PC fahren, an der PlayStation geht's nicht, dann könnte ich mir dieses Immersionspack holen, womit dann quasi die Sitzpolster angesteuert werden. Und wenn du schaltest, kriegst du richtig einen Rücken gehauen.
Ja, stimmt, das war so ein Upgrade-Kit, was du da genau, mit reinsetzen kannst. Ja, genau. Ja, also es ist schon echt Wahnsinn, was es alles dafür gibt. Also ich war auch sehr erstaunt. Ich habe das erste Mal dann auch mir das mal genauer angeguckt. Die hatten da ja wirklich, auch Thermaltake hatte da ja wirklich wahnsinnig viel aufgebaut zu dem Thema. Und Fnatic und so weiter. Also es ist schon eine coole Sache. Und es ist gar nicht mehr so nischenmäßig. Ich finde, das ist sogar größer als jetzt so VR-Gaming. Auch wenn du für beide Sachen Platz brauchst, definitiv. Aber wie viele VR-Headsets haben wir auf der Messe gesehen? Ich glaube, nur bei diesem, wo man da dieses virtuelle VR-Spiel gespielt hat.
Ja, das war's dann aber auch.
Ist. Ansonsten war ja nicht wirklich was für ein VR, während diese Stühle, diese Rigs, glaube ich, 4, 5 Stände gab, wo so Dinge aufgebaut
wurden. Wobei ich sagen muss, dass ich für so groß wie dieses Thema aktuell wird, das auf der Gamescom schon sehr nischig fand. Also ich behaupte einfach mal, wirklich bin ich fest überzeugt, du hättest nur alleine mit Sim Racing, das heißt mit den Spielen, mit den Anbietern der Rigs und mit Peripherie, hättest du eine Halle voll gemacht und die hättest du auch gut besucht gehabt. Bin ich fest von überzeugt.
Ja, aber eine kleine Halle würdest du das dann schon.
Ja, nicht eine Riesenhalle, aber du hättest eine kleine Halle nur darüber schon voll machen
können. Wenn man das zusammengepackt hätte in einen Bereich, hätte man ja, denke ich mal, auch wäre das schon gut ausgebaut
gewesen. Erinnere dich doch mal an die Motorshow. Da ist doch immer beim ADAC, stehen doch auch immer so 15, 20 Rigs, wo die dann alle quasi gleichzeitig immer ein Rennen fahren. Sowas könntest du da ja auch machen. Du könntest ja quasi auf der Gamescom Grand Prix ausrichten. Also und was ich glaube, das ist mir jetzt mal aufgefallen über YouTube, du kriegst ja natürlich dann auch irgendwann mal oder auch bei Instagram und so, deine konsumierten Inhalte mundgerecht aufgearbeitet und zugesteuert. Wie viele richtige Rennfahrer im Simracing mittlerweile aktiv ist und was das mittlerweile für ein Multiplikator ist, wenn Max Verstappen mit seinem Rennteam da an irgendwelchen Challenges und so teilnimmt, ist schon krass.
Großes Ding. Und man kann da auch gut Leute akquirieren, die man dann vielleicht wirklich in so ein Auto stecken kann. Jugendforsch
zu lesen. Arthur Meini zum Beispiel. Der ist ja der grundlegende Typ, auf den der Gran Turismo-Film ja auch dann basiert. Der ja wirklich über Gran Turismo mittlerweile jetzt Mercedes-Benz-Pilot GT3-Fahrzeuge fährt. Also es ist schon. Guck mal. ist jetzt nicht unbedingt das Beste, heißt nicht, dass jeder schnell ist, der im Simulator sitzt, aber ich meine, nicht umsonst sitzen während eines Formel-1-Rennens, glaube ich, 20 oder 30 Leute im Simulator in den einzelnen Deponants und fahren die Rennen quasi vor und gucken, was passiert. Also.
Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit für Autobahnraser in dem Setup, wenn das noch einer kennt.
Ja, genau, der Autobahnraser in dem Setup. Gott,
ist also ein gute alte Urgestein ja. In deutschen Racing-Spielen.
Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Assetto Corsa Competizione, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das haben sie jetzt auch gerade für 9,99 € im PSN-Shop drin, anstatt für 39. Gut, dann wie auch immer, die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie halt die DLCs rausbringen, Strecken, neue Autos und sowas. Aber fair, ich habe also das Spiel mir für 9,99 € geholt, hab dann 12,90 € für den 24-Stunden-Pack Nürburgring rausgegeben, weil das war es mir einfach wert. Und für im Angebot 4,99 € gab es drei Strecken plus komplette GT4 Autos mit einem Story-Karrieremodus mit dabei und das kostet nochmal irgendwie 9 € oder sowas. Und da ich gerne GT4 Autos fahre, die Klasse sehr gut finde, also GT3 ist ja deutlich schneller, da ist ja quasi auch das Spiel, die offizielle GT Championship-Meisterschaft wird auf dem Spiel ausgetragen. Das mir ist aber immer, das ist halt so die Oberklasse. Ich fahre halt immer ganz gerne eine Fahrzeugklasse drunter, die so ein bisschen humaner ist und das, ja, die GT4-Fahrzeuge machen einfach da extrem viel Spaß.
Sehr schön.
Ja.
Auf jeden Fall spannend. Ja. Selbst wenn ich halt Autofahren hasse, wir hatten es schon mal vorhin.
Ja, aber
nur wenn nötig.
Da bleibe ich dabei, mittlerweile Autofahren ist nicht gleich Autofahren. Das ist einfach leider so geworden.
Ja.
Tja. Ja. Was auch nicht mehr so ist wie früher, wollen wir das mal als Themenüberblick machen?
Ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Überleitung dann.
Ne? Ist gut, ne?
Also manchmal haben wir ja wirklich krampfende Überleitung jetzt so echt brauchbar gewesen gerade.
Sternchen für mich, einmal Schulterklopfen.
Nur ein halbes, übertreib mal jetzt nicht. Ne? Bilde nicht was drauf ein, Herr Scholz, hier.
Game, alles neu bei Game 2 2.0. Wir haben uns überlegt, wir wollen das mal kurz anschnacken. Es sind, glaube ich, 4 Videos mittlerweile veröffentlicht worden. Plus eine Menge Instagram und Short-Content, den ich jetzt nicht unbedingt weiter kommentiere, weil es ist viel aus den Videos rausgekommen. Wir gehen ein bisschen auf das YouTube-Thema ein. Und wir wollen einfach mal so, weil wir drei haben auch noch nicht darüber gesprochen und wollen euch direkt mal mitnehmen. Gefällt uns das? Gefällt uns das nicht? Was gefällt uns? Was gefällt uns nicht? Und ist eigentlich alles besser als früher? Also, mal in Raum, also, wer will anfangen? Schankt mal, wir haben auch keinen roten Faden, wo wir uns dranhangeln. Wir werden uns einfach so Videospielfreunde-like einfach mal so durchhangeln. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal gesprochen über das erste Thema, wo die Crew sich vorgestellt hat, also wo diejenigen, die dabei waren, sich vorgestellt haben.
Die 5. Ach, das hattet ihr schon, okay. Das ist auch so ein Punkt, auf den ich eingehen wollte.
Auf ja, mach Besetzung.
Ruhig. Ja, mach ruhig, da haben wir sowieso.
Ich hatte vorhin gefragt, genau, ob man sich so ein paar Stichpunkte aufschreiben soll, weil ich schwafel dann gerne und wenn ich so ein paar Punkte habe, in denen ich mich hier entlanghangeln kann, wird es vielleicht ein bisschen verständlicher. Also erster Punkt für mich war, was ich gut finde, ist diese Formatlockerung, wenn man das so nennen kann. Also dass man nicht diese gezwungene, was waren das immer, 20 Minuten?
30 Minuten.
30 Minuten, dass man da so durchhasten muss teilweise, dass vielleicht auch mal gute Ideen weniger Zeit eingeräumt bekommen, weil sie halt nicht eigenständig standalone existieren können, weil dieses Format halt so in sich so fest war. Ne? Dass es jetzt so eigene Segmente sind. Ich meine, dieses, wie hieß das, Checkpoint,
glaube ja. ich, ne?
Checkpoint ist ja dann eher so das klassische Game-2-Format mit Ingo als Erzähler und mit diesen mit diesen Reviews und so weiter. Aber sie haben ja dann zum Beispiel auch wieder so kleine Experimente gewagt, wie zum Beispiel Kuro mit dem Stealth-Spielen fand ich wieder sehr gut. Weil Kuros Tür-Ding fand ich sehr gut irgendwie. Erinnerte mich so ein bisschen an diese trend-experimentellen Beiträge wie Spider-Rope-Hero irgendwas.
Ah, den muss ich mir nochmal rein tun.
Genau, wo man wirklich sagt, da hat jemand mal gesagt, komm, mach einfach. Und es wurde grandios, weil man halt nicht irgendwie nur 0815 irgendein Review machen musste oder so. Und ich hoffe, das wird mehr gefördert.
Ich hoffe auch, ja.
da so ein bisschen mehr freie Hand haben. Und vielleicht dieses Checkpoint ist vielleicht so ein Zugeständnis auch an die neuen Geldgeber, Mediamarkt und was ist das?
Saturn, Mediamarkt. Ja, Experian,
Saturn, Mediamarkt, ja genau.
Genau, dass die halt gesagt haben, also jetzt, wir wollen euch jetzt hier nicht komplett irgendwie die Arte-Show finanzieren, sondern wäre schon schön, wenn ihr auch so ein bisschen das macht, wofür man euch kennt. Also denke ich jetzt mal, ne? Aber ich fände es wirklich gut, wenn man das halt in diesen kleinen Segmenten YouTube-Uploads dann auch lässt. Da hat man viel mehr Freiraum, mal irgendwas
zu wagen. Das fand ich gut. Vor allem hier auch hier unter dem Radar hat er eine komplette eigene
Großartig.
Episode, würde ich jetzt nicht sagen, aber halt ein eigenes Video gekriegt.
War ist ein cool. Klassiker auch,
ne? Ist ein Klassiker, also, definitiv.
Vor allen Dingen nennt sie halt Spielspaßgranaten.
genau, sie waren unter dem Radar.
Ich finde das war gut. Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht unterbrechen, aber unter dem Radar war für mich bei Game 2, also bei Game 2 alt, noch mit immer das Highlight, weil die haben auf kurzer, knackiger Art und Weise ein bisschen was vorgestellt und ich das auszugliedern auf 13, 14, 15 Minuten finde ich so gut, weil da weißt du genau, ey cool, was gibt's denn jetzt gerade so? Und ich habe auch wirklich Dave the Diver oder so auch aus unter dem Radar mal rausgezogen. Und es bringt dir dann auch Freiheit, weil du es nicht so in diesen normalen Content mit reinpacken musst, auf Deutsch gesagt.
Und es kam mir vor, als ob die den Spielen auch jeweils ein bisschen mehr Zeit gegeben haben als vorher. Weil vorher musste das ja noch in die normale Episode reingecatcht werden. Ja, jetzt war es eigenständig. Und es waren ja nicht viele Spiele, die vorgestellt haben. Aber es kam mir vor, als ob man den Spielen einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben hat, um halt wirklich besseres Review zu machen, kleines, kurzes. Dies war gut, ja.
Also da sind wir uns sehr einig, dass diese neue Auflockerung uns allen gut gefallen hat und man nicht jetzt irgendwie krampfhaft versucht hat, 30 Minuten ohne Studio und ohne was. Sie haben ja auch nicht mehr, muss man ja sagen, nicht mehr so viele Ressourcen.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, das haben sie ja auch gezeigt, ne, dass sie immer noch irgendwie teilweise in den Büros von Rocket Beans sitzen, aber sie haben halt nicht mehr weder das Budget noch halt die Räumlichkeiten, da irgendwie die Show so zu machen wie vorher. Wahrscheinlich das Personal eben auch nicht, die drei Sachen. Ne?
Ey, aber jetzt mal im Ernst, das langweiligste und ödeste bei Game 2 vorher war doch eigentlich wirklich die Moderation. Die waren so verkrampft und so unnötig teilweise.
Vor allen Dingen, wenn man die Leute freisprechen hört, passte das teilweise überhaupt nicht. Da schreibt dir jemand eine Moderation, Und du musst die dann irgendwie, ob das zu deinem Charakter passt, den du sonst so an den Tag legst, musst du die dann
vorstellen. Haben sie die?
Das fand ich ein bisschen fremdschämig teilweise schon.
Haben sie die nur reingebaut, um ein bisschen an alten Sachen festzuhalten? Und
das ist garantiert von früher übernommen worden, ja. Weil Game One hatte ja Moderation. Die waren hier in ihrem Studio da.
Ja, aber die waren noch am Ende auch
dann übernommen worden. Das ist halt alles irgendwie dann immer zu viel geworden. Game 2 am Anfang war, als es neu war, war es ein bisschen zu lang. Aber als sie dann auf diese halbe Stunde runtergekürzt haben mit dem alten Team, war es noch ziemlich cool. Ist aber dann auch im Laufe der Zeit immer sich mehr verändert. Und das ist, jetzt ist wieder ein Neuanfang, alles wieder cool. Ist natürlich auch die Frage, wie lange bleibt das dann? Wie sieht's im Jahr 2-3 aus?
Gut.
Aber das Konzept ist halt jetzt zum Glück erfrischend anders.
Die haben ja für ein Jahr erstmal die Gelder gesichert.
Ja.
Was ich finde, ist, es hat auf einmal wieder mehr Hauen und Pappe-Charme. Es ist mehr, es ist einfach mal weniger ist manchmal mehr und so fühlt sich das einfach an. Es ist auf einmal plötzlich gefühlt mehr das Team, mehr Games im Vordergrund, keine Pseudo- weiß ich nicht. Also ich fand, am Ende Game 2 war sehr verkopft, möchte ich fast sagen.
Die haben zu viele Themen rausgeholt, die diskussionswürdig waren, sage ich mal so. Es ist nicht verkehrt, sowas mal zu machen. Zum Beispiel auch die Folge, wo es um das Gollum-Spiel ging, zum Beispiel diese Reportage ist wirklich Zucker in der Hinsicht, weil die wahnsinnig gut ist. Aber es gab manchmal Themen, wo die sich dann echt daran verbissen haben, nur halt irgendwie so einen Stempel noch drauf zu drücken, zu sagen, das ist nicht so gut, aber wir müssen trotzdem darüber sprechen. Das war manchmal ein bisschen zu viel, fand ich.
Plus, es kommt ja auch immer ganz drauf an, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob man manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel bei Öffentlich-Rechtlichen ist, und es geht ja bei Videospielen nun mal auch oft Spiele, die halt dann ein bisschen brutaler sind oder vom Inhalt her vielleicht nicht für jede Zielgruppe geeignet ist. Und du hast dann schon gemerkt, bei so Einspielern oder bei quasi dem dem Text, der dazu dann irgendwie quasi im Hintergrund aufgesagt worden ist, dass man schon gemerkt hat, da hat jemand gesagt, na, ihr könnt jetzt aber nicht irgendwie das abfeiern oder so. Wo man schon gemerkt hat, dass sie selber das Spiel ziemlich gut und geil finden, vielleicht auch in seiner Brutalität, aber sie hätten natürlich nicht bei Funk sagen dürfen, ja, da haust du allen den Kopf ab, mega geil, das Blut spritzt. Die haben da schon so ein bisschen wieder runtergeregelt, was bei MTV noch anders war, weil da hat sich darum keiner geschert. Und das ist halt immer das Problem. Und darauf zurückzukommen mit, es ist mehr Hauen und also mehr Pappe, Hauen und Pappe, der Charme. Ich fand, so das frühe Game 2 hatte immer so ein bisschen was vom offenen Kanal-Charme. Da treffen sich Leute, die haben halt nicht so viele Reglementierungen, ne? Den haut keiner für Finger. Die haben aber auch nicht so viel Ressourcen. Und dann machst du einfach halt in deinem Keller, in deiner Garage, baust du dir dumme Kostüme und spack's ab, so ungefähr. So dieser
die waren teilweise wirklich dumm.
Ja.
Sie haben die dummen Kostüme, die eine Fanbase entwickelt haben, die ja teilweise wirklich Eduard Laser und machen wir uns mal nichts vor, Captain aller Captains und so.
Captain aller Captains.
Das waren ja Dinge, die sie sich ausgedacht haben aus der Not heraus. Aber sie haben ja eine Fanbase gehabt und die haben sie ja eingemottet. Die sind ja verschwunden. Das kommt noch dazu. Und sie haben aber nicht geschafft, neue zu etablieren.
Du kannst Kult halt auch nicht erzwingen. Das ist wie mit allen Sachen. Ein Kultfilm ist nicht ein Kultfilm, weil er gesagt hat, hallo, ich bin ein Kultfilm, sondern weil Leute das im Nachhinein daran gesehen haben oder den dazu erhoben haben zu dem Status.
Ja, aber nimm mal zum Beispiel den komischen Elektromagier von dem Michael Reinke gespielt hat bei dem.
Gut, wenn wir jetzt den schönen Micha auspacken,
ja.
Das ist sowieso mein Held für die schauspielerische Leistung und
der ist super.
Ich bin hier der Techno-Zauberer,
genau.
Und ich zauber dir 1-2 fix die Fresse. Das ist einer meiner Lieblingssätze aus dem Ganzen. Es ist super.
Jeder kennt's, also du weißt. Aber ja. die Rolle mit so einem hättest du ja wieder einen neuen Kult entfachen können. Also, wisst ihr, was ich meine? Worauf ich hinaus will, du sollst es nicht erzwingen und so, das kannst du auch nicht, aber wenn sich da irgendwas so zeigt und auf einmal so entwickelt, dann muss ich einfach überlegen, ob ich das nicht weiter mal wieder auch weiterspinne. Und wenn der mal woanders auftaucht, einfach.
Ja, aber das ist ja genau, also eigentlich zum nächsten Punkt Besetzung, das ist ja genau das, kannst du nicht, entweder es funktioniert und die Leute kommen gut an und die Leute haben einen eigenen Charakter und einen eigenen Humor. Also was ich bei Game 2 immer gut fand oder bei Game 1 war, dass jeder für sich irgendwie ein Stück Eigenständigkeit da reingebracht hat. Also da waren nicht so Leute, die gesagt haben, okay, ihr müsst jetzt alle witzig sein und irgendwie seid ihr drei irgendwie wie so ein Abziehbild voneinander und eigentlich macht euch nichts unterschiedlich und macht euch nichts aus. Das waren immer Charaktere so.
Wobei eine Zeit lang kam auch ein paar, eine Zeit lang fand ich die Besetzung äußerst blass.
Meine ich ja, also, genau. Eine Zeit lang kamen dann Leute rein, da hat man dann gesagt, hier, der Praktikant, der vielleicht auch gar keine Lust hat, vor der Kamera aufzutreten oder irgendjemand aus der Finanzbuchhaltung wurde dann da reingezerrt und du hast richtig gemerkt, so, die haben keinen Bock, vor der Kamera zu performen oder es gibt auch Leute, die haben halt nicht so einen intrinsischen Humor, sag ich das jetzt mal. Die sind halt nicht witzig oder die können sowas nicht transportieren. Die können auch nicht mal Witze erzählen vielleicht. Ja. Die werden dann gezwungen irgendwie in einer Show, die sich nicht durch Journalismus auszeichnet, sondern durch
Unterhaltung, Gags. Ja.
Genau, es war ja immer diese Diskussion, das ist ja überhaupt kein richtiges Review, ihr seid ja auch keine Journalisten. Sollte es Gottverdammt nochmal auch nicht sein. Das sollte Spaß machen. Ne? Dann lese ich halt irgendwie die GameStar oder
so. Ja, aber sie haben nachher versucht, diesen redaktionellen Ansatz viel zu hoch zu setzen. Das Problem ist, dass ich das Gefühl hatte, dass der redaktionelle Ansatz dann nur gerne gemacht wurde, wenn es auch die Spiele waren, die diese Köpfe gerne gemacht haben. Und das war leider immer wieder das gleiche Genre und
das waren oft immer dieselben Spiele, die dann da, ja.
Wenn es nach der
oder fast eine ganze Folge nur Monster Hunter.
Ich weiß gar nicht, wie die eine hieß. Wenn es nach der gegangen wäre, wäre glaube ich jede Game 2 Folge aus Final Fantasy Online gewesen.
Klar, dass du da irgendwie redaktionell musst du jemanden haben. Also da gab es ja mehrere Leute. Ich glaube, es war mal Colin, ne? War mal, glaube ich, Redaktionsleiter.
Der ist dann gegangen und der wurde beerbt von Tim.
So und Tim und ich. Also auch wenn man jetzt vielleicht Tim manchmal so zwiespältig sehen konnte in manchen Sachen, die er so gemacht hat. Ich fand, man hat gemerkt, dass der Junge, glaube ich, so journalistisch schon irgendwie durch viele Sachen gegangen ist und dass er das wirklich auch so da eingesetzt hat, um Leute ein bisschen zu steuern, um so eine Sendung auch mal irgendwie ein bisschen zu streamlinen und so. Also das fand ich schon. Colin konnte das auch sehr gut. Es kam immer darauf an, in keiner Redaktion, egal wo, funktioniert es nicht, wenn es einen Chefredakteur gibt, der mal sagt, ey Leute, jetzt dreht ihr aber hier zu frei.
Wobei Colin für mich immer noch im Nachhinein unterschätzt war. Ich war mir unsicher, ob ich den mochte oder nicht. Aber wenn ich mir so hier Messer, Gabel, Löffel, Gabel, Dingsbums jetzt angucke oder ja, so.
Ja, Gäbel, irgendwas, genau.
Also der hat ja schon seine Art und ich glaube, dass der schon eine kreative, humoristische Art und Weise hat und auch ein sehr eloquenter Typ war und der auch gut was ziehen konnte. Und da sind ja schon ein paar gute Sachen gekommen. Ich fand nachher, als dann quasi Tim und der Sebastian Tützak das übernommen haben, wurde es redaktioneller. Aber ich glaube, sie konnten auch nicht mehr so mutig sein, weil dann war auch die Frage Funk, blub, 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 da kam ja viel dazu.
Das,
und wenn du nicht kreativ sein kannst oder darfst, dann wird es irgendwann halt anstrengend und zäh. Was mich einfach nur gewundert hat, und das verstehe ich bis heute nicht, warum die auf diesen 500.000 Abonnenten hängen geblieben sind.
Ja, sind 525.000 Abonnenten aktuell. Und es wird nicht mehr irgendwie.
Vielleicht, ja, die Sache ist halt, wir haben uns, glaube ich, das haben wir alle schon mal in unserer, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal wirklich in ganz großen Gänsefüßchen, Karriere, die wir so im YouTube-Bereich mal hatten oder, ne, jetzt sei es ein Podcast oder so. Du ertappst dich doch immer wieder dabei, wenn du sagst, ich habe irgendwie einen Anspruch, ich will das auch redaktionell vielleicht ein bisschen vorher bearbeiten, so ein Thema, ne? Oder ich schreibe mir ein Skript, ich setze mich hin oder ich plane Szenen für irgendein Video. Und am Ende keine Ahnung, der Minecraft-YouTuber hat halt irgendwie 12.000 Mal mehr Klicks. Ja, da braucht man sich auch nicht fragen, warum dann so ein hochproduziertes, in Anführungszeichen, Format dann irgendwann nur noch stagniert ist bei den Abozahlen. Das ist halt nichts für die Masse, die das abonniert, ja, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Das ist leider so. Qualität ist nicht gewünscht. Also da muss ja schon sowas kommen wie hier, was weiß ich, wie heißen diese Sender, Simplicissimus oder so, irgendwelche Wissenskanäle, die wirklich hochqualitativ Dokumentationen machen, wo wirklich dann ganz verschiedene Sparten an Leuten hängen bleiben. Die haben dann halt, weil die ihre Videos auf Englisch machen, haben die dann im deutschen Raum auch wirklich mal irgendwelche Zahlen, die so an so Gronks oder so ranreichen.
Aber hätte man nicht trotzdem irgendwann mal an den Punkt kommen müssen, ich sag jetzt mal, wo ist man so Richtung 700.000, 800.000 Leute skaliert? Ich weiß nicht.
Willst du das forcieren, ist die Frage.
Ja, das ist halt also, die Frage. Aber die, wie, ich guck gerade, ich wollte gerade mal rausfinden.
Ja, aber wenn ich mir die Zugriffszahlen der Videos allgemein angucke, die sind ja nicht mal, erreichen ja teilweise nicht mal die Hälfte der Abonnentenzahlen. Also im Schnitt sind die irgendwo bei 120, manchmal auch 300.000 Aufrufe. Aber da ist kein Video, was über 300.000 geht. Doch eins jetzt gerade mal gefunden, nach längerem Runterscrollen. Das zeichnet sich dann in den Abonnentenzahlen natürlich dann auch wieder, ne? Also du hast selten natürlich mehr Abonnenten als Videozugriffe, außer du bist noch recht klein und frisch, dann ist das manchmal noch tatsächlich andersrum. Aber 524.000 Abonnenten und so durchschnittlich, ich sag mal jetzt mal so 20.000 Aufrufe der Videos, ist teilweise sehr realistisch, ja.
Tatsächlich wundert mich, dass das am meisten geklickte Video von auf dem Game 2 Kanal ist Resident Evil, die ganze Story auf Norddeutsch von Varian.
Ja, wahrscheinlich,
weil ganz lustig,
weil vor 4 Jahren Varian noch voll der Hype war. Ja. Und deswegen einfach wahrscheinlich.
Aber ich glaube, wir haben gerade diesen Effekt, dass wenn man selber was gerne hatte, kann man nicht wahrhaben, dass andere das nicht mögen. Weißt du, warum haben die nur so wenig? Das ist doch, da steckt doch voll viel Herzblut drin, das ist doch lustig. Warum sieht denn das keiner so ungefähr? Dass das vielleicht in der Masse halt nicht mehr ankommt, genauso wie diese ganzen Sachen. Das ist jetzt eher was für Rocket Beans, aber dass die sich auch lange nicht gelöst haben von so Analog-Fernsehkonzepten. Ne, wo andere schon gesagt haben, okay, das muss man anders aufziehen. Die sind ja wieder mehr oder weniger, die waren Vorreiter für viele Dinge und sind dann auf einmal in der Zeit stehen geblieben. Ja. Und wurden so überholt von allen und haben sich dann gewundert. Also das klingt jetzt sehr, sehr nüchtern und herzlos, aber das sind halt die Gründe, warum sowas dann passiert. Ne? Und wenn du halt nicht drauf angewiesen bist, dann sagst du halt, okay, wir haben halt unsere treue Fanbase und was haben wir dann, ist ja schlimm, nicht schlimm, dass wir dann 200 Abonnenten nur haben, aber wenn du halt gehalten werden musst, wie sowas wie von den Öffentlich-Rechtlichen, dann musst du halt auch liefern wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das Problem, weil sie waren, das Problem von Beans auch von dem Sender war, es war nie genug Fernseh und nie genug Internet, aber oder andersrum, es war nie genug Fernseh und wie vielleicht damit sagen wollen, es versuchte halt zwei Welten zu verbinden, komischer
Twitter irgendwie
auch, was aber dann nicht, aber was einfach nicht funktioniert und was. Ich hoffe einfach, dass sie daraus gelernt haben, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt 5 Clowns da rumlaufen, ein bisschen Produktion dahinter. Wir wissen, worauf wir Spaß haben. Das ziehen wir jetzt mal einfach knallhart ein Jahr durch und gucken, was passiert. Und ich glaube, dass das, was so wie die ersten Wochen jetzt losgegangen sind, stimmt mich positiv. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, bisher alles zu gucken.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht könnt ihr mich nochmal aufklären. Es ist ja wirklich nur noch ein Kernteam da geblieben. Also ich habe mir nochmal aufgeschrieben, so von wegen gute Besetzung, war ja vorhin das Stichwort, ne? Ja. Ich finde Jasper und Kuro finde ich großartig, weil die so einen Eigenart haben. Also Jasper ist der mit dieser Brille und der Mütze. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, wo der auf einmal herkam.
Der war schon immer da, der ist gut Schauspielern,
der hat einen guten Humor irgendwie. Ja. Und dann dieses, was er mitgemacht hat mit Kuro, dieses mit den Stealth-Spielen. Da meine Lieblingsszene irgendwie, wo er sich anschleicht und er kommt gerade aus dem Klo. Ah, schön geschissen, und dann wird er von hinten erwürgt. Warum erwürgen Sie mich? Fand ich großartig irgendwie, ne? Solche Sachen halt, das ist halt genau mein Humor, und da wurde ich so an diesen, wie du vorhin gesagt hast, an so einen Quatsch von früher, der einfach so stussig war, aber funktioniert hat, erinnert. Und es hat nicht viel Produktionsaufwand, aber es funktioniert und macht Spaß. Ne? Und
vor allen Dingen nehme ich Jasper auch das ab, was er, also den nehme ich hundertprozentig auch ihn selber ab, weil er ist er. Und die Folge, wo die da dieses Tabletop spielen mit Warhammer, da siehst du einfach, wie sein Herz leuchtet und seine Augen leuchten, weil da steht der wirklich drauf. Und auch Markus finde ich in der Regel ziemlich gut.
Markus hat sich auch so mega gemacht. Ich fand, der war immer so ein Sleeper, und irgendwann hat er besonders, es gibt diese Halloween-Folge, diese ultra brutal ab 18 Folge.
Ja, die haben sie ja wieder online gestellt,
genau. Genau. Da hast du auf einmal gemerkt, wie wirklich so ein paar Leute wirklich auf einmal, da siehst du, die können Schauspieler, die haben halt echt Bock, so einen Quatsch zu machen, und er ist halt einer davon, der ist halt, irgendwann ist der halt so raketenmäßig nach oben, was so die Rollen und den Lustigkeitsfaktor angeht.
Ja, weil er sich auch nie für was so schade war. Manche sind einfach ein bisschen seriöser geworden, da wurde es immer ein bisschen weniger. Da hast du auch gemerkt, dass die lustigen Einspieler, ich meine, die haben ja immer mal so eine Folge gehabt, wo Colin sagte, ja gut, wenn wir irgendwie anfangen, wir sitzen immer zusammen und dann, ja, was kann man denn Lustiges machen? Dieses erzwungene Lustigsein, das funktioniert halt einfach nicht.
Ist auch der Simpsons-Effekt, ne? Je länger du was machst, ist es klar, dass die irgendwann die Ideen ausgehen oder irgendwas gezwungen wird, weil du kannst nicht unendlich kreativ sein. Und ich finde gerade dieses, wo wir vorhin gesagt haben, für uns ist das so ein Ding, was uns begleitet hat vielleicht, ne? Man darf aber nicht zu viel die rosarote Nostalgiebrille aufbehalten, weil ich finde es gut, dass da so viel Bewegung drin ist. Weil ich finde es nämlich immer ganz, ganz fatal, wenn Leute wieder anfangen mit, ich will wieder Simon und Budi, und die Leute sind, keine Ahnung, mittlerweile älter als, wie sind die in dem, die sind ein bisschen älter als wir, glaube ich, ne? Oder
ungefähr
unser Alter,
keine Ahnung, Familie, dies, das, jenes, die werden manche Sachen noch nicht mehr machen, und ich will die in manchen Rollen auch gar nicht mehr.
Wir haben Budi auf der Messe gesehen, der ist einfach alt geworden. Wir sind auch alt geworden.
Ja, genau. Aber wenn du immer wieder das Gleiche willst, wirst du irgendwann enttäuscht.
Das
wenn du dich immer auf was Neues einlässt und sagst, ich gebe auch mal anderen Leuten eine Chance. Ich meine, das Grundthema muss schon so ein bisschen gleich bleiben, weil du kaufst ja auch nicht auf einmal Äpfel, wenn du Bananen magst. So, und es muss ja schon so ein bisschen noch sich anfühlen und schmecken wie früher.
Du kaufst aber plötzlich auch Rosenkohl, weil du im Alter gemerkt hast, ist gar nicht so schlecht.
Als Kind Gast im Alter geliebt,
ja, genau. Oder so, vielleicht genau. Aber grundsätzlich, oder du isst Rosenkohl mit einer schönen, was weiß Hollandaise. Ich, Soße oder so. Ne, genau. Irgendwie sowas. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Man darf nicht zu sehr dran festhalten, weil sonst wird man nämlich nie glücklich.
Wirfing-Eintopf.
Lecker.
Schöner Vergleich.
Ja. Ja, hättest du als Kind gerne Wirsing-Eintopf gegessen?
Nein, ich habe letztens eine richtig gute Wirsing-Roulade auch für Arbeit gegessen.
Mittlerweile Wirsing einfach einer meiner absoluten
Grünkohl.
Oh. Ja, Grünkohl mit Mettwurst.
Nee, da bin ich noch nicht dabei. Aber Wirsing ist für mich mittlerweile. Ich habe letztens, wir waren einen Sonntag in Köln, da habe ich alle so Currywurst, Schnitzel, Business, habe ich grobe Bratwurst mit Bratkartoffeln und Rahmwirsing bestellt.
Voll gut, Daumen hoch.
Zurück.
Aber wir schalten ab.
John hat für mich, Biolek, ich hatte erst mal gedacht, da versuchen sie Michael Reinke 2-0 reinzuholen, aber John hat so eine ganz
spezielle Art. Echt, gar nicht. Der ist nämlich sehr speziell, finde ich, deswegen.
Gut, dass ihr drauf ankommt. Ich habe mir nämlich tatsächlich, ich habe mein Hauswerk gemacht, ich kenne alle Protagonisten tatsächlich. Gut, dass ihr es sagt. Also du sagst, John ist so der schöne Micha 2-0.
Nein, Entschuldigung.
Dachtest du? Ich finde John, ich mache es jetzt mal vorweg, ohne ihm jetzt, ich kenne ihn ja persönlich nicht, ich finde ihn etwas blass. Also ich kann mit ihm nicht viel anfangen, weil er für mich so wirkt wie der Typ, der noch reinkommt und sagt, ich muss jetzt auch witzig sein, ich bin hier.
Ich würde gerne, ich würde gerne mit dem mal abends irgendwie in Hamburg, wenn ich den sehe, mal 10 Minuten einfach mal quatschen, ob das wirklich so eine
ob er das
teilweise so versucht zu spielen. Wenn er das wirklich ist, dann ist das schon eine sehr außergewöhnliche Person. Ich glaube aber mittlerweile, umso mehr man gesehen hat, er hat ein bisschen mehr Luft bekommen, auch mittlerweile. Ich glaube, er ist wirklich so, weil wenn er über Escape from Tarkov spricht, dann höre ich da teilweise auch echt Schmerz aus ihm raus und also, weiß ich,
das meine? Es gibt ja auch Leute, die wachsen.
Genau.
Ne? Also es gibt Leute, die haben angefangen und standen da im Scheinwerferlicht und haben gesagt, das ist mir voll unangenehm und ich bin auch nicht extrovertiert und irgendwann blühen die auf.
Das Problem ist, er kam halt als Ersatz für Michael Reinke. Also er kam rein als Michael Reinke.
Er ist kurz nach Michael Reinke gekommen, ja, ne, glaube ich, oder sowas. Deswegen aber haben viele wahrscheinlich gedacht, oh, ein neuer Micha, aber der ist ja vom Typ her eigentlich.
Kuro mochte ich am Anfang irgendwie überhaupt gar nicht. Der hatte auch so komische, genau, schwierige Haare und sowas, ne?
Nicht mal wegen des Optischen, weil ich konnte den teilweise nicht einordnen. Für mich war der immer so ein Typ, der im Hintergrund irgendwie so rumschlich und dann irgendwie mal so reingeworfen wurde, ja, als er ist auch noch da.
Und jetzt auch nur bestimmte Spiele irgendwie, genau, so mochte, die kein anderer mag.
Das ist der Trant-Effekt, ne? Mhm. Also Trant, so der heimliche Star der ganzen Nummer, der in seiner der späte Trant, nenne ich jetzt mal, hat halt Sachen rausgehauen, die sind halt Internet Gold. Also da,
vor allem, wenn er singt.
Nicht nur, wenn er singt, auch Kaffeemaschine.
Ja, ne? Kaffeemaschine, boah, mega geiles denn, Video.
Also da gibt's nur solche Knaller, wo du sagst, wenn sie den mal losgelassen haben und der hatte eine gute Phase, dann hat der meme-fähiges Material am Band geliefert.
Ja,
ne?
Ja, und jetzt ist er selbstständig.
Ja.
Und dann gibt's noch die Frau, Esther, glaube ich, genau.
Was ich noch sagen wollte wegen Trant, habt ihr das Video gesehen?
Warum heißt Trant eigentlich Trant?
Nein, wir lassen das. Habt ihr das Video von ihm gesehen, wie er sich so ein bisschen auch geoutet hat und auch über sich selber und mentalen Zustände und so auch so gesprochen hat?
Ja, deswegen meine ich ja, dass er sich selbstständig gemacht hat. Das erzählte er da in dem
Video. Genau. Also,
ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also um das mal für nach draußen nochmal, damit es nicht so ganz so verklausuliert klingt, Depressionen einfach. Ja, klar. Ne? Also es ist, also nicht keine Branche.
Nicht der einzige Rocket Bean, der das hatte.
Nicht der einzige Rocket Bean und nicht der einzige in der Arbeitswelt, schon gar nicht in der, naja, ich sag mal, freiberuflichen Arbeitswelt, wo es darum geht, irgendwie kreativ abzuliefern. Ich glaube, da kommt man nochmal schneller an den Punkt, schlecht drauf zu sein, also, und das ist jetzt untertrieben, also wirklich vielleicht in so einer Sinnkrise zu sitzen und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier mache und irgendwie, ne, renne im Pappkostüm rum und ich muss gezwungen witzig sein,
wie geht's mir gar nicht danach. Der war ja auch bekannt, dass es da vielleicht nicht weitergeht. Du weißt auch nicht, was haben die Leute für Existenzen dahinter, für Verpflichtungen und so weiter und so fort, ne?
Das frage ich mich da auch manchmal, weil das ist jetzt so der Blick von jemandem, der in einem guten, gesicherten Job, der benötigt wird, relativ, also ich habe auch Stress, keine Frage, anderen Stress, ne? Aber ich sitze da und konsumiere abends lustige Game-2-Videos. So. Dass das aber teilweise Leute sind, die vielleicht also die kreative Freiheit haben, aber in ihrer Sicherheit, was den Arbeitsplatz angeht, jahrelang schon in so einem Schwebezustand sind. Mhm. Und dieser alte Gag, das war immer so boshaft bei Rod Beans gesagt, ja, die kriegen halt, der Bonus ist halt Wasser und Äpfel, ne? So übertrieben. Das war ja immer so der Gag zu sagen, da wird man schlecht bezahlt oder so. Aber ja, Sachen, die auf Kreativität basieren oder auf Bezuschussung von irgendwelchen Geldgebern über Zeit, die endlich ist, da ist immer Druck drin und da wird keiner zum CEO of Dingenskirchen ernannt von den Leuten, ja, die da am Schreibtisch
sind. Und die werden auch jetzt nicht, das klingt ein bisschen doof, so viel verdienen, dass sie sich mal ein Jahr Auszeit einfach mal an die Seite legen können.
Davon ab, aber das ist schon bei all der Verklärtheit und sagen, das ist ja ein mega geiler Traumjob, jeden Tag irgendwie abspacken zu dürfen, Videospiele spielen, kreativ sein zu dürfen, weiß nicht, lustige Kostüme zu entwerfen. Es ist immer noch ein Job, der irgendwie am Ende Leute ziehen muss oder was sich finanzieren muss oder wie auch immer. Das ist jetzt ein Downer, wenn ich das so sage, höre ich gerade selber.
Ja, aber du hast recht. Ich habe letztens einen interessanten Bericht gesehen, da sagte einer, ich liebe Pommes, aber wenn ich die jeden Tag essen müsste,
dann würde ich kotzen, ne?
Und fett werden. Dann weiß ich auch nicht mehr, ob ich das noch so cool finde auf Dauer. Und ich glaube, ja, viele sagen, wow, super Job und hier und bla und blub und große Leute des Internets hier und da und schlag mich tot. Erstmal glaube ich, dass die Jungs von Game2, auch die Beans, würde ich mal ad hoc sagen, einfach 10 Jahre
zu früh Jungs drin und waren. Mädels, nicht vergessen.
Bitte?
Und Mädels nicht.
Ja, aber die Beans sind ja,
nein. Er meinte jetzt die Gründer.
Nein, die Gründer, die
Beans halt. Nicht das Game2-Team.
Dass die einfach 10 Jahre zu früh dran waren. Ich behaupte, wenn die 10 Jahre später in den Markt reingekommen wären, mit der Power, dem Elan und dem jugendlichen Leichtsinn, wären sie da, wo jetzt vielleicht ein oder andere YouTuber auch ist. Die haben alle ihren Weg gemacht. Wir kommen ja gleich auch noch mal auf auf die Gründer nochmal kurz zu sprechen, mit einem kleinen Exkurs, aber jetzt ist die Frage, Game 2 hat sich ja von, oder ich gab ja den Moment, wo die Beans quasi sich rausgenommen haben aus Game 2.
Was auch gut war, finde ich.
Da war aber genau. Für mich der Punkt.
Da war meistens nur noch Moderationsarbeit.
Ja. Das hätten sie aber auch sein lassen sollen, weil ja. Das hat keinen das Sinn mehr gemacht. Sein lassen
können,
ja. Ich hatte die ersten 20, 30, 40 Folgen immer das Gefühl, jetzt haben sie Moderation gemacht, jetzt muss doch irgendwann noch mal Eduard Laser wiederkommen, jetzt muss doch irgendwann mal wieder George McCray kommen. Also, weil es gab die Situation, aber sie kam halt nicht. Dann hätten sie von vornherein sagen sollen, so brauchen wir nicht mehr.
Einen kompletten Cut machen halt, ne?
Genau.
Ja.
Ja.
So wie sie es jetzt gemacht haben.
Jetzt, genau.
Ich hoffe, dass das Team, was da jetzt ist, ja, ich sag einfach mal, sich für sich selber eine Spur findet. Am Ende des Tages.
Wir haben wen vergessen.
Esther haben wir vergessen.
Wir haben Esther vergessen. Wir müssen nochmal auf Esther zu sprechen kommen als einzige Frau im Team. Ich nehme es mal kurz vorweg. Ich bin froh, dass es Esther geworden ist.
Genau das
wollte ich auch sagen. Ohne irgendwem nahe zu treten, weil ich fand, es gab genug andere Kandidaten, die entweder ein bisschen, ich sag das Wort nochmal, so blass waren, weil sie vielleicht gute Redakteure waren, aber jetzt nicht so die Showfrauen sind.
Butter bei der Fische. Sprich mal aus. Also wer ist denn bei dir?
Ich habe es ja nicht immer die ganze Zeit verfolgt, aber ich meine, Esther und Janina werden, glaube ich, zusammen irgendwie angefangen.
Ja, aber Janina ist ja schon längere Zeit
raus. Janina hat sich in so eine Richtung entwickelt, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist mir jetzt einfach nur zu anstrengend und zu, das passte da irgendwie gar nicht mehr in das Konzept. Das war wie so jemand, der so einen eigenen YouTube-Kanal hat und irgendwie da drin sitzt, wie so ein Fremdkörper irgendwann. Ja. Und das fand ich fürs Konzept ganz nachträglich irgendwie.
Ja, die hat ja auch irgendwie auf ihrem eigenen YouTube-Seiten ja auch, oder ihre eigenen Kanal ja ihre Shitstorms gehabt und hier
da
und
da. Was, ich weiß jetzt gar nicht, was die Aussage gemacht hat, deswegen kann ich
genau, aber das war für mich so, da habe ich dann gedacht, okay, und als ich dann gesehen habe, wer da geblieben ist, dachte ich, okay, ist da sympathisch und kann halt auch irgendwie technisch irgendwie abliefern.
Ziemlich blass fand, ich würde blass einfach mal weiternehmen als Wort. Weil ich will auch keinem zu nahe treten.
Das ist schön. Nee, Blass ist eigentlich gut, weil es ist nicht, ich mag den nicht, das ist ein Idiot, der kann nichts, sondern es ist einfach.
Ja, aber es gibt ja Leute, die so findet man grundsätzlich erstmal sympathisch und es gibt Leute, die touchen einen nicht so. Für mich war immer die Berichterstattung und auch die Arbeit in Anführungszeichen, ich fand Sarah halt nicht wirklich unterhaltsam und amüsant und die war bemüht und so, aber wie du sagst, so, sie ist blass, die hat mich überhaupt nicht getouched, sag ich jetzt, so blöd es klingt.
Ja, aber es ist, genau.
Charakter. Deswegen haben sie schon die richtige ausgewählt.
Ja, genau. Und das wollte ich auch sagen. Ich finde es gut, dass sie es geworden ist, wie auch immer, aus welchen Gründen, aber ich finde die Besetzung jetzt gut und man sollte halt dem anderen nicht hinterher trauern und es gibt ja immer mal wieder schön Micha, der reinschaut für so.
Oh, ja, im letzten Video ist er plötzlich aufgetaucht, ne?
Genau, das sind dann so diese berühmten Cameos, die Zugeständnisse, hallo, ich bin noch da, mach jetzt zwar was anderes, arbeite vielleicht bei einer anderen Firma, wie auch immer, egal. Da kriegt man nochmal seine Portion Nostalgie. Also von daher alles, also ich bin zufrieden mit der Nummer. Ich fühle mich gut unterhalten.
Wen ich tatsächlich manchmal so ein bisschen vermisse oder mochte gerne, Gunnar mochte ich ganz gerne früher, der war ja häufiger, das ist ja schon ganz Ewigkeiten her.
Das ist ja eine Ewigkeit, ne?
Ja, ich fand Gunnar irgendwann, besonders, die hatten hinter Sachen wie, jetzt rippt mir wieder super ab, diese Call-In-Show, ne? Die hatten ja so ganz viele Versuche.
Ja.
Also jetzt nicht bei Game 2, sondern ich fand Gunnar, irgendwann hatte Gunnar so ein, kann auch sein, dass das auf mich nur so gewirkt hat, irgendwann hatte Gunnar von sympathisch so einen kleinen Drift in arrogant. Mhm. Und das hat mir nicht mehr gefallen, wo ich dachte, da kommt einer, der sagt, der weiß, ich bin es und hi, jetzt geht die Tür auf und hier bin ich. Und das kann ich irgendwann nicht mehr ab. Wenn das zu, kann man so als Rolle spielen, aber wenn du denkst, okay, das ist mehr als Rolle, dann also das fand ich bei Gunnar irgendwann unsympathisch. Mm. Irgendwann.
Dann würde ich jetzt sagen, wo wir hier so weiter rumschwelgen, kommen wir von den Rocket Beans zu den Rocket Bean, oder?
Du meinst zu Gamemon.
Genau.
Ach, ja. Also da war ich echt erschüttert, um direkt mal mit so einem Knaller reinzuhauen. Ja. Also was ihn da geritten hat, ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, wie sagt man das im Deutschen? Im Englischen also wie tone deaf, also wie ne, den Schuss nicht gehört oder wie pietätlos, ist vielleicht ein etwas zu hartes Wort, aber wie pietätlos kann man sein, wenn die jahrelang von einem selber auch aus der Taufe gehobene Sendung irgendwie gerade zu Grabe getragen wird, kurz darauf so ein KI-Bullshit irgendwie zu veröffentlichen. Also da habe ich gedacht, ja. Also da, ne, das ist so wie, wie heißt er hier noch, der nuschelnde Schauspieler? Till Schweiger. Till Schweiger. Das ist wie Till Schweiger, der ein Glas Wein zu viel hat und irgendeine Scheiße bei Twitter schreibt. Ist so, es gibt so Momente, da sollte man einfach mal überlegen, ob man es macht.
Lassen. Also ganz, lassen ganz ist kurz, da die genau, ganz kurz zur Erklärung, vielleicht hat es der eine oder andere ja noch nicht mitbekommen, aber deswegen sage ich ja von Rocket Beans zu Rocket Bean. Die Beans haben sich ja von Simon Kretschmer getrennt, der ist ja das S in Rocket Beans
gewesen. Also distanziert, ist es jetzt offiziell getrennt?
Distanziert.
Sie haben noch nichts gesagt.
Nee, es gibt eine offizielle Mitteilung davon, von denen.
Ja, aber dass nichts gesagt wird, dass sie in Gesprächen sind und dass ein Anwalt vermittelt. Und da habe ich mir schon gedacht, oh.
Und ja, genau. Das ja, und Simon hat ja irgendwie auf die Frage, ja, warum haben die, folgen dir denn, hat nur irgendwie gepostet auf Instagram oder auf X oder so, wer braucht solche Leute, ich habe ganz viele neue tolle Freunde und so. Also
naja, genau. Und der hat sich ja richtig ins Abseits geschossen mit seinem 1 Stunde 26 Minuten Video Real Talk über die Schulden, wo er ja Bitcoins hat, aber plötzlich Steuerschulden hat und so weiter und die Community um Hilfe gerufen hat.
Ja, das haben wir schon mal thematisiert, das war schon schwierig.
Genau, aber dann kam ja dann sein Antwort darauf, dieses Video, wo er als Elefant dann da rumduselt. Dann ist ja erstmal 2 Monate lang nichts passiert oder ungefähr und dann hat er ja plötzlich sein Game Mon rausgehauen, wo wir wirklich gedacht haben, was für Drogen muss der genommen haben.
Das kann man eigentlich festsetzen, weil er hat letztens ein Foto von sich gepostet, dass er ja Marihuana selber züchtet und sowas.
Ja, das Video ist jetzt aber auch schon wieder fast 2 Monate her. Seitdem ist nichts mehr passiert auf seinem Kanal.
Er hat aber letztens auf Instagram gepostet, dass die neue Folge im Schnitt ist. Und wenn fertig, dann fertig. Und wem das nicht passt, soll sich verpissen.
So. Da sind wir ja schon bei dem Punkt, ne? Wenn das, also, ich verfolge ja so ein Beef nicht, aber ich frage mich immer,
wo kommt das
Leute, her? Leute, die ihr Leben lang in Medien unterwegs waren. Die sollten doch medial geschult sein. Also die sollten doch wissen, wann mache ich mal die Kamera aus? Und dieses Problem, warum jetzt, ne, kann man ja sagen, was weiß ich, ne, gesagt, Simon raucht zu viel Cannabis, was weiß ich, es kann ja alles möglich sein. Das ist Spekulatius, vielleicht hat der Mann auch wirklich persönliche Probleme, psychische Probleme, genau, kann ja alles sein, nicht. Ja. Ohne jetzt Wertung und ohne zu sagen, ja, das ist halt irgendwie ein Idiot, der sich die ganze Zeit da ein Tütchen dreht. Mag ja alles, ne, wie gesagt, ich frage mich aber trotzdem, warum man sein Privatleben, und das ist ja bei ganz vielen dieser Shitstorm-Fälle der Fall, warum man selber ins offene Messer läuft und ständig die Kamera anhat, anstatt mal zu sagen, halt, stopp, das regle ich jetzt ohne die Leute, weil wir wissen, wie sowas ausgeht. Und das sind Leute, die waren immer unterwegs. Aber jetzt kommt der Punkt, das sind Leute, oder auch besonders jetzt so ein Simon, die haben die Anfänge mitbekommen. Die saßen im Medienhafen in Düsseldorf in einem Container und haben eine Show gemacht. Da lief noch kein Twitch-Chat durch während der Moderation, wo dich Leute als Pimmel bezeichnet haben oder irgendwas. Ja, das war noch, du konntest in Ruhe etwas produzieren und wenn Leute damit ein Problem hatten, dann haben die einen Leserbrief geschrieben.
Genau.
Ja, so, und aus der Zeit kommt ein Simon. Und auch der, mutmaße ich jetzt mal, hat diesen Wandel nicht verkraftet. Und mancher kommt damit besser, klar, andere weniger, dass man dieses sich ständig quasi seine Persona von seiner Person nicht mehr trennen können, nenne ich das jetzt mal. Ne? Mhm. Die Kunstfigur, die du irgendwie immer sein solltest, finde ich bei sowas, es sollte, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, solltest es immer so ein bisschen eine erhöhte Version von dir selber sein. Du solltest nie komplett irgendwie, finde ich, dich nackig machen, weil das gehört da einfach nicht hin.
Ja.
Weil du ein Produkt irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad bist oder anbietest oder was auch immer. Und wenn du dann diese Grenze überschreitest oder da nicht mehr unterscheidest, was ist jetzt irgendwie hier Kunst und was ist real, dann kommst du ganz klar an den Punkt, dass du irgendwann mit einem Joint in so einem Stream sitzt und den ganzen Abend rumrentest und dich wunderst, warum die Leute dich nicht mehr mögen. Also das ist halt so, da musst du halt schon irgendwie selber nicht mehr die Kontrolle darüber haben oder das nicht mehr so realisieren, was du da gerade machst. Ja, auch hier, da war ja auch dieser Stream, wo die dann da irgendwie, ne, wo der erste Mal der Gag kam, wo er Ede da den Johnny dreht und wo die Kamera einfach nicht ausgemacht haben, wo ich mir auch denke, ey Leute, why the fuck, ja, Medienprofis.
Die sind alt genug.
Ja. Ne, Stream, jeder weiß, Dinge, die live sind, kannst du nicht mehr zurücknehmen. Ja. Ne Aufnahme im Studio, da kannst du irgendwie, was weiß ich, noch irgendwas Abfälliges sagen, ist wie am Stammtisch, das kriegt keiner mit. Ja, auch wenn es was Dummes war, dann wachst du morgens auf und denkst dir, boah, Gott sei Dank hat das keiner mitgekriegt. Aber nein, diese Probleme entstehen nur, weil Leute ständig always on sind und meinen, sie müssten alles mitteilen und dann sich wundern, dass das nach hinten losgeht.
Ja.
Und dann kommt dieser Don't Feed the Troll, ne? dieser Schneeballeffekt, dass du dich darin verkämpfst und wenn du vielleicht auch noch psychisch angeschlagen bist, um jetzt mal nochmal ne, die Verteidigungsposition einzunehmen, dann bist du irgendwann in so einem Verteidigungsangriff, Verteidigungsmodus, dass du nur noch wie so ein Tier in der Ecke irgendwie nach außen wahrscheinlich dann meckerst und austeilst und wunderst dich, dass du es immer schlimmer machst. So kommt mir das teilweise vor. Weil diese Videos, da habe ich mich echt gefragt, warum macht man sowas? Hm. Als gestandener Mann, der irgendwie das eigentlich nicht notwendig
ist. Vielleicht hat. Ist es also, du, da kommen wir auch nicht, glaube ich, nicht hinter, aber
nötig.
Ja, das Problem ist, man weiß ja auch nicht, was da im Hintergrund noch alles so läuft.
Nein.
Für mich war früher Simon immer den, der mich am meisten getatscht hat. Etienne fand ich immer noch sehr polarisierend und auch witzig. Budi war ja lange Zeit auch raus mit seiner Erkrankung. Nils hat immer sich schon, ich sag mal, aus dem Gaming-Bereich rausgezogen und viele coole Sachen mit Bundesliga und so gemacht, aber den finde ich auch, ist ein extremer Medienprofi, was das angeht.
Hat Art Attack, fand ich am besten.
Aber jetzt One ist großes Kino von ihm. Ja.
Aber dass jetzt zum Beispiel Simon sich da so rausnimmt.
Ich meine, es muss ja auch viel passieren, wenn wir jetzt mal überlegen, das sind Leute, die als Freunde oder was heißt nicht, als Freunde angefangen haben, die sind zusammengecastet worden, haben sich irgendwie über Jahre gefunden, sind dann vielleicht Freunde geworden, haben eine Firma gegründet, wie auch immer. Da muss doch im Privaten schon einiges passieren, wenn du irgendwann nur noch über dein Presseorgan eine Nachricht veröffentlichst, wo drin steht, keine Spekulationen, wir regeln gerade alles mit Anwälten. Also dann weiß ich ja schon, da muss doch irgendwas menschlich so unter aller Kanone oder wie auch immer stattgefunden haben, rufschädigend, was auch immer, dass man sagt, nee Leute, also ganz bei aller Liebe nicht, so geht das nicht weiter, wir haben ja Existenzen, die auf dem Spiel stehen, wenn einer die Firma diskreditiert, was auch immer, was da jetzt alles hinterstecken könnte, ne? Das ist ja dann kein Spaß mehr, dass sich einer mal daneben benommen hat, wenn man sowas.
Nee, da muss definitiv viel, viel mehr hinterstecken und das also, wird sich auch über Zeit gezogen haben, bestimmt. Der ist ja auch wahrscheinlich nicht einfach ohne Grund irgendwann mal von Hamburg nach Berlin gezogen. Unabhängig davon wird sich schon freiwillig nach Berlin. Schon die eine Sache.
Ja, mein Bruder, der Idiot, egal.
Aber ich wette auch, dass selbst da schon nicht alles rosig war in der Hinsicht. Und dass dann halt irgendwann ist dann die Bombe geplatzt und dann wurde halt gesagt, hör mal, das geht so mit uns nicht mehr weiter. Und
ja, man weiß ja auch nicht, was da
zwischen Menschen passiert noch, ist. Ne? Ja, eben. Dass ja, die jetzt wohl genau. nur noch über Anwälte sprechen, spricht ja leider halt auch Bände in der Hinsicht.
Ja,
weil die so einfach nicht mehr, genau, weil die nicht mehr in der Lage sind, sich wahrscheinlich jetzt ohne Anwälte zu unterhalten. Was wirklich sehr, sehr schade ist, weil wir wissen ja alle, dass er ja auch ne, das Kind halt mit großgezogen hat.
Ja, auch, ich sag jetzt mal so, wie das klingt, von denen, die noch da waren, immer noch der teilweise wirklich richtig nach vorne gegangen ist.
Ja, ne? Der hat auch viel, die meiste Kamerapräsenz ja gehabt. Der war ja oft bei den Moderationen ja zum Beispiel, auch wenn wir vorhin festgestellt haben, dass sie sinnlos waren. Aber und ich muss auch immer noch sagen, als wir den damals vor vielen Jahren auf der Gamescom getroffen haben und dann fast 2 Stunden mit dem so gequatscht haben, das war halt ein sehr angenehmer, schlauer Mensch, mit dem wir da geredet haben.
Ja, unglaublich. Ne?
Das ist, deswegen ist das halt so erschreckend, das Ganze, wie das sich so mit dem entwickelt. Wir wissen nicht, warum oder so.
Was man ganz klar festhalten muss, ist, dass diese, ich sag mal, man sagt ja, verbalen Entgleisungen auf seinem eigenen Kanal hier auch dazu geführt haben, dass auf seinem eigenen Kanal ja auch ein unfassbarer Rückgang von Usern passiert ist. Ich meine, ich glaube, er hat jetzt fast 30.000 oder 40.000 Euro Follower bei Instagram verloren.
Ich weiß nur, dass er auf YouTube fast die 100.000 hat. Ich weiß nicht, ob er mal mehr hatte, das kann ich nicht sagen.
Die Frage ist dabei aber auch wieder, da sind wir bei dem, ich unterstelle das mal so ein bisschen, da sind wir aber vielleicht auch im schlimmsten Fall bei sowas wie dem Drachenlord-Effekt.
Ne? Ja, genau, das hatte ich auch gerade im Kopf,
Drachenlord-Effekt. Abonnenten bekommst, genau, weil die wollen sehen, dass du die wollen einfach das Drama sehen. Die wollen sehen, wie du dich selbst irgendwie sabotierst die ganze Zeit und finden das unterhalten. Also es muss nicht sein, dass das Leute sind, die das gerade bezuspruchen, alles, was er da macht, sondern dass es eher Leute sind, die sagen, yo, geil, ich bin so eine richtige eine Drama-Hure hier und finde das total witzig, was hier passiert. Weil das finde ich genauso schlimm wie teilweise diese Entgleisung, wo ich dann auch sage, also ganz ehrlich, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Und ein erwachsener Mann, der halt irgendwie jeder kann, also finanzielle Probleme, persönliche Probleme, psychische Probleme, das ist alles kein Spaßthema. Aber wenn mir jemand irgendwie in einem 1 Stunde 30 Video erklärt, warum er ja für richtige Arbeit nicht gemacht ist und jetzt Schulden hat, weil er irgendwie jahrelang seine Sachen nicht richtig versteuert hat und aber ganz viel Bitcoins hat, aber die er gerade nicht absetzen kann, weil, da habe ich gesagt, okay, ich habe auf, ne, irgendwie Bitcoin Bro, ich höre dir nicht mehr zu. Ja. Das ist mir zu unerwachsen. Hm. Für einen Mann, der es eigentlich besser wissen müsste. Das kann man dann schon kritisieren, aber man kann, dieses ganze Simon
ist. Ich glaube, was da genau vorgefallen ist, sie haben, glaube ich, auf der Homepage ja geschrieben, es geht nicht um einen aktuellen Vorfall, es geht um die Entwicklung längerer Zeit.
Ja, ja. Punkt. Das endet dann auch, mit dem Anwalt muss ein längerer Prozess sein. Das machst du nicht, weil einer dir, keine Ahnung, ich esse dir die Wurst weg und du sagst, ja, wir sprechen uns nur mit dem Anwalt. Da muss natürlich über Zeit mega viel irgendwie sich aufgestaut haben.
Ja, ja. Wissen wir nicht was, aber
nee.
Wir wissen jetzt den aktuellen Status und das ist halt nun mal Game Mon ganz viel geklaut, weil sie jetzt nicht jetzt ja mitentwickelt, aber so die Einblendung und den ganzen Kram, alles von alten Game 2 Folgen oder Game 1 Folgen.
Oh, aber diese KI, so geklaut. Diese KI-Sachen sind ja so diese schlimm.
Furchtbar KI.
Ja, also, das war wirklich schlimm.
Hat sich auf jeden Fall nicht in die richtige Richtung entwickelt. Tatsächlich habe ich ihn bei YouTube, habe ich ihn lange Zeit auch gefolgt. Ich habe ihn irgendwann mal entfolgt. Bäm, das hast du hier, Simon. Weil einfach, ich habe den sowieso nicht konsumiert und dann bin ich davon, weil ich gucke mir halt einfach keine Videos an, wo jemand vor einer Kamera sitzt und ständig irgendwas erzählt oder Spiele spielt. Das mache ich halt nicht.
Real Talk oder wie
sie Real Talk das, und so weiter, ja. Genau. Aber nee. Also schade. Aber kannst nichts machen.
Es ist aber auch manchmal, glaube ich, und das ist auch dann, wenn es wirklich so sein sollte, natürlich auch traurig, um auch mal ein bisschen in den Schutz zu nehmen, wenn man überlegt, dass man, wie du vorhin gesagt hast, Dennis, die waren Vorreiter mit Giga. Mhm. Das war seiner Zeit zu früh und mit Rocket Bean waren sie auch ihrer Zeit so ein bisschen zu früh. Und ich denke mal, die werden auch oft genug sich in den Arsch gebissen haben, dass sie dann irgendwas vorbereitet haben, wofür andere dann die Lorbeeren bekommen haben. Und wenn du das oft genug machst und dann, ich sag jetzt mal das böse Wort wieder, und dann kam noch Corona, da sind ja einige Leute eh noch mal falsch abgebogen und schlecht draufgekommen, auch aus gutem Recht, ja, also das entschuldigt natürlich jetzt nicht diese ganzen Entgleisungen, die da irgendwelche Leute später gemacht haben, aber man kann schon verstehen, warum Leute dann durch so eine Isolationsphase noch mal mehr schlechter draufgekommen sind, das kommt auch noch drauf, so, dann geht's deiner Firma nicht gut, was weiß ich, bla bla bla, du wirst älter, du bist nicht mehr angesagt, die Leute sagen, Simon, wer, interessiert mich nicht, ich guck hier, keine Ahnung, Monte den ganzen Tag. So, und dann frisst du das in dich rein und irgendwann platzt dir der Arsch, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und wenn du dann noch Veranlagung hast, irgendwie, keine Ahnung, weil auch wieder Depression, was weiß ich, ne, rauchst du noch Cannabis, kann ja alles eine Melange aus allem Möglichen sein. So, dann hast du irgendwann, wenn du Pech hast, rastest du halt aus an der falschen Stelle. Und das ist in der Öffentlichkeit, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist das halt denkbar schlecht. Ja, und wenn du dann halt sowas für dich beanspruchst, du hast mal irgendwann vor Jahren Game One erfunden. Ja, geschenkt, hast du gemacht, war auch super Idee. Aber wenn du dann Jahrzehnte später sagst, ach, die können doch alle nichts, das gehört eigentlich mir, dann wirkst du arg undankbar.
Ja, ja.
Das ist halt das Problem. Dann sagen die Leute zu Recht irgendwann, ja, weißt du was, du bist abgesetzt.
Vor allem, man muss, so ja, auch mal eins, halt, man muss ja auch mal eins festsetzen. Ja, die haben es erfunden und die haben auch eine Fanbase. Alles gut und schön. Aber das Produkt hat sich weder bei MTV gehalten, noch bei da gehalten, noch da nachhaltigen Erfolg gehabt. Ich sag jetzt mal, wenn, so blöd es klingt, der Ist-Zustand ist ja die Summe der Ergebnisse, die erzielt wurden. Und wenn ich ein gutes Produkt habe, es schaffe es aber nicht zu verkaufen, gehe ich pleite. Punkt. Ja. Da kann ich machen, was ich will. Und natürlich kann ich mir noch was einbilden. Wir haben uns Game One ausgedacht, wir haben Game Two aufgemacht, wir waren Vorreiter beim Gaming. Ja, aber wie du schon richtig sagst, Carsten, Leute, die 5 bis 10 Jahre später kommen, scheffeln jetzt die Millionen, weil sie auch Alleinunterhalter sind, weil sie einen anderen Ansatz hatten. Und die haben halt einen Fernsehsender fürs Internet aufgebaut.
Und hechten dem jetzt hinterher, weil ich sag mal, nichts anderes ist das, wenn du dann mit, klingt jetzt ein bisschen, soll jetzt gar nicht so sein, aber klingt jetzt abwertender, als es klingen soll, wenn du dann mit Mitte, Ende 40, genauso wie der 16-Jährige, mit einem Ringlicht da sitzt und Real Talk machst. Dann hechtest du nämlich dieser Sache hinterher. Und eigentlich sollte man doch, ich weiß, das ist jetzt von einem hohen Ross gesprochen, aber eigentlich sollte man doch da drüber stehen und sagen, nee, Leute, dann gehe ich jetzt in Würde und mach was anderes.
Ja, oder besinn mich auf meine Stärken.
Wenn man, oder besinn mich auf meine, genau, das ist doch, weiß ich nicht. Klingt einfacher, als es ist, weil
ich glaube, mit dem Einstürzen dieses Fernsehsenders, die hatten ja wirklich einen 24-Stunden-Sendungs- Lauf im, auf YouTube. Ja. Es war nicht genug Fernsehen, es war zu wenig Internet, so kann man ja sagen. Man hat also nie die richtige Mischung gefunden. Ich habe damals tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt das gerne konsumiert. Ich habe morgens Moin Moin laufen gehabt, dann lief irgendwie das, dann lief das, dann lief das. Abends zum Einpennen hat immer irgendeiner so in einer ruhigen, ganz entspannten Art irgendwelche Videospiele gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie der eine hieß. Der hat da...
Ja, das war cool. Einfach nur im abgedunkelten Raum auf dem Sofa. Ne? Das war
genau, ganz genau. Bedtime Stories, oder wie diese Episode hieß. Der hat da dieses Rollenspiel auf dem Super Nintendo gespielt. Was ich nie spielen würde, weil es Englisch ist, und der hat so ein bisschen dabei kommentiert, ein bisschen mal erzählt. Das war richtig, das hat mir Spaß gemacht, aber du merkst es halt einfach, boah, dass das Ding in sich so trägt, dass die so senden, dafür sind die Zuschauerzahlen einfach viel zu schlecht gewesen.
Ja, und vor allen Dingen der Aufwand. Also Aufwand. 24 Stunden, also da müssen immer Leute ja auch eben quasi, da darf ja nie das Licht ausgehen. Genau. Da sitzen immer Leute in der Regie, da sitzt immer, hat immer einer Dienst, der dann irgendwie auch zu irgendwelchen Nachtzeiten dann noch sitzt und Livestream, weil die ganzen Leute von heute, wie wir vorhin gesagt haben, die Lorbeeren jetzt geerntet haben, die produzieren vor, hauen dann raus zu jeder Tages- und Nachtzeit und die Hälfte des Tages rennen die irgendwo rum, so wie man es da machen sollte auch, und sitzen nicht den ganzen Tag im Büro und bespaßen live die Internetgemeinde. Das kommt ja noch hinzu, das macht ja auch mürbe. Ne? Also während die anderen halt gesagt haben, ich habe halt für 2 Wochen vorproduziert und das ist eh einfacher Content, ich sitze da nur und spiele, haben die da halt, ne, Beleuchter, Regisseure, was weiß ich, in der Regie einsitzen.
Ja, da war ja genug erwähnt, zu tun, ne?
Da war genug zu tun, aber ne, das musste man aufrechterhalten, wenn halt der Income dann nicht da ist, ne? Also wenn das,
ja. Wobei ich finde, dass das war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, fand ich, direkt einen 24-7-Sender aufzumachen. Das hätte man vielleicht von vornherein nicht machen sollen, weil allein ich komme schon auf die Idee, die Leute, die nachts arbeiten müssen, dann hast du garantiert nachts den wenigsten Zulauf an Zuschauern.
Ja, aber das war ja das, aber sie mussten es ja, das war ja der Ansatz. Übrigens, das Format, was ich meinte, war Let's Sleep Earthbound mit Andy. Das war so, das ist, ich weiß nicht, wie viele Folgen es davon gibt, ja, cool. Vor 7 Jahren. Das müsst ihr euch mal geben.
Moment, ich muss noch einen kurz reinwerfen, weil du gerade gesagt hast, Gregor isst Käse. Dieses 3-Stunden-Video, ey, ich hab's mir jetzt mal angeguckt, das ist, Kusshand, das könnte auf Arte laufen nachts um 3 Uhr. Man denkt sich, what the fuck? Das ist für mich einer der geilsten Momente, weil er so aus der Rolle fällt für Gregor. Aber egal, das war jetzt nur mein Highlight.
Übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, wen ich übrigens noch sehr, sehr, sehr amüsant immer fand und sehr kreativ fand, den ich lange Zeit vermisst habe, dann war er kurzzeitig wieder da, war der Marc.
Jo, Marc hat doch immer die Stromberg-Parodien und so.
Ja, und auch, weil ich ein Nazi bin, den Nazi gespielt in dem Sketch.
Bei dem hast du gemerkt, der hatte auch ein hohes schauspielerisches Talent, kreativ, was diesen Comedy-Ding.
Der ist ja auch Creative Director bei Rocket Beans.
Ja, schade. Also den habe ich auch sehr gerne immer vor der Kamera gehabt. Ja, ja. In der Tat.
Wisst ihr, wen ich überhaupt nicht vermisst habe?
Jetzt kommt's.
Den Krogi Krogmann.
Hat er wieder Urlaub, ne?
Zweischneidiges Schwert.
Ich weiß nicht, den fand ich unnötig da drin. Also die News, ja, war cool, weil da viel rumkam, aber ich weiß nicht, warum man sich da immer so sehr auf den Krogmann versteift hat.
Ja, das war halt der lustige, lockere Dude. Also wie gesagt, persönlich bestimmt ein super nicer Typ. Ich fand den halt auch mal ein bisschen sehr drüber, so in seiner lockeren Art. Der spielt
seine Band da mit Evil Jared und so, ne?
Ja, soll er doch machen, aber trotzdem fand ich den da irgendwie fehl am Platze. Die News waren teilweise besser aufbereitet und moderiert, wenn er mal im Urlaub war, zum Glück.
Die News waren eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, waren dann gut, wenn der Ticker lief. Wenn kurz, knackig, gute Informationen kamen.
Ja, Reviews in News einbauen war eine schlechte Idee zum Beispiel.
Boah, furchtbar. Ach, ich schalte mal zuerst darüber, weil, keine Ahnung.
Und die erzählt jetzt erstmal 5 Minuten über ein bestimmtes Spiel und du denkst so, boah, mach fertig. Ja.
Naja. Gut, inhaltliche Sachen und halt die personelle Vorliebe, das kommt ja auch noch hinzu, dass man sagt, ich konnte mit einigen Leuten einfach nie warm werden, das ist dann so. Ne? Und den Leuten halt, wie gesagt, böse.
Übrigens, und ganz kurz, das Video, wo die zwei auf der Gamescom im Indie-Bereich rumlaufen, ist auch sehr sehenswert.
Ja, das fand ich ganz gut. Ich fand das andere auf der Gamescom, fand ich nicht so gelungen.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich konnte
wir verschaffen deinen Überblick. Das war fast auf Retro-Tastisch-Niveau.
Echt? Warte mal, da muss das doch astrein gewesen sein.
Nein, das ist okay, aber das hat halt nicht mehr diesen, das hat halt nicht diesen Anspruch, den man sonst so ein bisschen von denen kannte. Weißt du, so dieses, so.
Ja, und die haben, wobei Tim war ja der Kameramann, ist der degradiert worden oder warum ist der plötzlich Kameramann? Ich weiß nicht.
Nee, der ist, weil der ist auf jeden Fall dabei geblieben noch. Und der muss ja, halt, da muss jetzt Indie, jeder alles machen.
In dem Indie-Bereich ist er der Kameramann da gewesen.
Ja, die machen jetzt alles da. Das haben sie ja gesagt.
Ja, das ist doch ganz cool so. Nee, ja, würde ich abschließend, wir können ja langsam zum Ende kommen, wenn wir wie eine Thomas Gottschalk-Abendshow, nur ohne Handauflage beim Model, haben wir schon Zeit überschritten. Die Tagesschau wartet im Rücken. Abschließend würde ich sagen, Game Rig Top, Game 2, ja, geil, haben wir Bock drauf. Ja. Simon Kretschmer, ja, doof gelaufen.
Ja.
Ja.
Bisschen, also Simon Kretschmer einfach mal aus dem Internet zurückziehen, bitte, eine Zeit.
Ja, genau.
Und einfach mal das sich Internet um seine für den Probleme Simon. Kümmern und dann sich nicht mehr so viel zu Herzen nehmen und nicht mehr so komische Hot Takes.
Soll er sich einen richtigen Job suchen?
Nein, soll er klarkommen mit seinem Leben. Und dann bitte das nicht öffentlich machen. Dann wird es wieder besser für alle Beteiligten.
Also, jetzt haben wir einen schönen Folgentitel. Game One oder Game Over.
Weiß nicht.
Ja, ist auch gut, dann nicht. Aber was jetzt zu Ende ist, ist diese Folge. Ne, Chris? War nicht eine schöne Abmoderation?
Ah, die also war schon fast wundervoll.
Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass wenn einer von uns Simon noch mal trifft, er nicht mehr mit uns reden will.
Das glaube ich nicht. Ich würde, der wird uns ja nicht hören. Gehe ich mal schauen.
Nein, da gehe ich auch
mal. Aber solltest du das hören, lieber Simon, du bist herzlich eingeladen.
Ja, jeder hat mal eine schlechte Phase im Leben.
Und jeder hat auch eine zweite oder vielleicht auch manchmal eine dritte Chance verdient.
Aber man muss auch rauskommen aus seiner Position.
Und nimm uns das nicht böse. Wir sprechen natürlich aus der Ecke der völlig Unwissenden. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist, wie vorgefallen ist. Ja. Wir wissen nur, dass wie vermutlich.
Wir sind auch nicht in der Öffentlichkeit.
Genau, wie die meisten Fans die Sache irgendwie nicht so richtig verstehen und dann versuchen, was hinein zu interpretieren. Halbwissen und Halbwahrheiten entwickeln sich wie stille Post. Aber wenn du Bock hast und einfach mal quatschen willst und wenn es über dein neues Konzept ist, über Game On, was du damit planst, also Game On, schreib uns an Instagram, du weißt, Videospielfreunde, wir sind für dich da.
Jo. Vielleicht kriegst du auch wieder ein Abo dann, wer weiß. So.
In dem Sinne.
Mit diesen Worten, tschö mit Ö.
Tschö.
Tschüss.